Hallo und herzlich willkommen bei Hooked on Topic Nummer 137, liebe SupporterInnen, mit mir, dem Robin, und meinem wunderbaren Kollegen und ein bisschen auch Spoopy-Kollegen, dem Tom. Der Tom kann ganz schön spoopy sein, wenn er will. Du hast ja eine gewisse... Also ich glaube, du könntest eine richtig krasse Autoritätsfigur sein, wenn du so richtig scheiße drauf wärst. Weißt du, wenn du nicht so wholesome wärst, sondern einfach... einfach so richtig autoritär wärst, dann würdest du, glaube ich, richtig gruselig sein.
Ich könnte ausprobieren, Robin.
Bitte nicht. Weil ich bin dann konfliktscheu und dann weine ich viel. Dann sind wir wieder bei Giga angekommen. Geht's, das wollen wir ja hier nicht. Du wärst dann für mich so etwas Ähnliches wie eine Horrorfigur. Mhm. Und über die wollen wir heute reden, im weitesten Sinne. Wir haben uns nämlich gedacht, passend zu Halloween sprechen wir ein bisschen über Horrorfilme.
Ja, und ich glaube, in der Form haben wir das noch gar nicht gemacht.
Was ich habe extra nachgeguckt. Nee, ja. Ich dachte mir auch, das haben wir bestimmt schon mal gemacht, aber wir haben über Horrorspiele gesprochen und ich glaube noch nicht dediziert über Horrorfilme. Und da wir ja Oktober haben und ihr den Cast gerade vor Halloween, während Halloween, kurz nach Halloween hören werdet, egal ob ihr jetzt Halloween klassisch feiert oder sonst wie begeht oder nicht, ich glaube, es passt ganz schön in den Monat und deswegen machen wir
das. Also da kommen jetzt wahrscheinlich auch ein paar Empfehlungen bei rum, die für euch ganz interessant sind, aber ich möchte direkt am Anfang mal explizit auch um Empfehlungen von euch bitten,
weil Eigennutz, grade, den wir hier machen.
Naja, also ich finde das wirklich interessant, weil ich suche immer auch gerne nach so unbekannteren Horrorfilmen oder sowas, weil ich habe da noch viel nachzuholen. Und wenn man mal auf Amazon Prime oder Netflix oder so durch die Horrorkategorie browst, ist es unmöglich, von selbst auf das Gute zu stoßen, weil da so viel Trash dazwischen ist. Ja. Also wirklich im Horrorbereich gibt es so viel Trash. Und den so ein bisschen auszusieben, ist, glaube ich, ganz hilfreich. Und bei mir ist es auch so, dass ich noch ganz viele Klassiker nachhole, rede ich auch nachher noch drüber. Und da auch immer noch viel vor mir habe. Aber ich mag das Genre total gerne. Das ist wie im Videospielbereich, wo ich die Horrorspiele auch total gerne mag. Und zwar auch in mehreren Facetten, weil es gibt ja so wirklich diesen Horror im Sinne von, okay, das soll mich jetzt gruseln und das soll spannend sein und so. Ich mag aber auch Halloween oder Horror einfach nur als quasi Nebengenre, entweder in einem Comedy-Film oder in einem in sowas wie Nightmare Before Christmas, in einem Musical oder sowas, weißt du?
Als Setting.
Genau, so als Setting.
Ja, genau. Ich finde das auch so faszinierend bei dem Horror-Genre, weil der so viele unterschiedliche Atmosphären Genres eigentlich gleichzeitig beinhaltet. Und ich mag an Horror einerseits total gern, wie cheesy und lustig er sein kann. Und ich gucke da halt an diverse, natürlich klassische 80er Jahre rein, aber auch sowas wie Saw ist da für mich persönlich das beste Beispiel für, also rein, die mal meistens ernst angefangen haben und dann sich so sehr in ihrer eigenen Mythologie verheddern und verlieren, weil sie jedes Jahr rauskommen müssen oder wenn nicht jedes Jahr, dann eben alle 3-4 Jahre wieder rebootet werden müssen, aber dann auch noch Sequel sein sollen, und das finde ich super unterhaltsam, weil ich liebe, wer vielleicht die WTF-Passierte-Innenreihe kennt von mir, der weiß, ich liebe dieses Aufdröseln von dummen und gigantischen Mythologien. Und wenn man jetzt zu Halloween guckt, wenn man zu Freitag der 13. guckt, wenn man zu Saw guckt, steckt das halt voll damit. Mit komplettem Nonsense, der aber irgendwie versucht, zusammenzubringen. Und das finde ich voll faszinierend.
Oft auch weniger erfolgreich. Und das ist dann das, was es lustig macht. Ja, das ist, ich meine, wir haben ja auch gerade erst die Resident Evil-Filme geschaut. Alle haben da eine ganze Videoreihe zugemacht. Und das ist ja auch so eine Continuity, die mehr sein möchte, als sie ist.
Ja.
Und das war auch sehr faszinierend, das dann mal mitzubekommen. Und da haben wir uns ja dann auch sehr drüber unterhalten, wie das eigentlich gar nicht funktioniert und uns sehr gewundert, was sie da vorhatten. Und das hatte dann seine Spitze in der Mitte und ist dann noch mal krass abgefallen mit den letzten Filmen, wo es einfach nur noch scheiße war.
Ich finde aber, sollen wir einfach mal Halloween als Startpunkt nutzen, also den Film, weil ich glaube, da sind wir beide halt ja dabei und haben den beide auch vor gar nicht allzu langer Zeit das erste Mal gesehen.
Ja, sind jetzt schon wieder 2 Jahre, aber ja.
Ja, aber das ist ja, das ist ja im Falle von Halloween keine allzu lange Zeit, genau. Also wir sind jetzt nicht so, dass wir die als Kinder alle gesehen haben, das höre ich ja sehr oft gerade im US-amerikanischen Bereich, da gibt es sehr viele Leute, die quasi als 6-7-Jähriger irgendwann einen Halloween-Film im Fernsehen gesehen haben und dann damit aufgewachsen sind, die einfach immer im Fernsehen zu gucken, wenn sie da laufen, und dann irgendwann mit 15 in den ersten Film reingegangen sind. Und das hatten wir beide gar nicht, sondern wir haben die dann wirklich vor ein paar Jahren das erste Mal unabhängig voneinander geguckt und sind da ja beide sehr positiv rausgegangen, ne?
Ja, das ist halt, also bei so alten Horrorfilmen bin ich gehe ich immer so ran, eher aus so einem akademischem Interesse, also wo ich dann weiß, okay, vielleicht funktioniert das jetzt nicht mehr ganz so, weil irgendwie Effekte gealtert sind oder man das heute anders machen würde. Und bei zum Beispiel Freitag der 13. war das auch so. Da habe ich nämlich auch mal den ersten Film nachgeholt und den finde ich halt ziemlich langweilig. Also den ist interessant dann aus der Sicht von, okay, wie ist diese Reihe entstanden? Aber den Film selbst hat mir jetzt wenig gegeben. Und bei Halloween war es voll das Gegenteil, weil das hat auf der vollen Linie komplett funktioniert. Ich mochte Jamie Lee Curtis voll gerne. Ich mochte die Art und Weise, wie Mike Myers geframed wird, total gerne. Und wie da der Horror unterschwellig einfach steigt. Die ganze Spielfilmlänge über ist das so, akkumuliert sich das bis zum Finale.
Es ist voll faszinierend, dass Halloween quasi dieses Slasher-Genre mitgeformt hat und dann so gar nicht dieser Slasher ist, wie was dann daraus gemacht wurde. Ja. Aber auch das ist ja symptomatisch für dieses Genre. Guck dir an, wo Saw startete und wo es dann endete. Und das gilt auch voll für Halloween. Wie du gesagt hast, dieser Spannungsaufbau ist Halloween und nicht die Kills. Die Kills gibt es dann, damit quasi der Spannungsaufbau auch einen Crescendo hat, auf den zu hinarbeiten kann, aber die sind nicht der Selbstzweck, der sie später sind. Ja, du nimmst nicht den Spannungsaufbau mit, um die coolen Kills zu sehen, sondern du nimmst die coolen Kills mit, um den coolen Spannungsaufbau zu sehen. Und diese Atmosphäre in diesem Film ist so dicht und so toll, wie du sagst. Die SchauspielerInnen sind so toll. Das ist ein Film, der heute noch genauso gut funktioniert wie damals. Also ich habe den auch, wie du gesagt hast, auch so akademischen Interesse, ich will verstehen, wo das herkommt und guck das jetzt deshalb und war dann aber komplett im Film drin und habe den einfach nur als Filmfan dann genossen und war da komplett immersiv drin.
Und ich meine, wir beide haben ja dann das Gleiche gemacht, dass wir uns den neuen Halloween dann angeschaut haben, der diese Continuity ja fortsetzt. Dazwischen gibt es natürlich noch ganz viele andere Halloween-Filme, die habe ich alle nicht gesehen. Ich weiß, da sind auch welche dabei, wo die einen mehr können als die anderen. Aber dann habe ich diesen neuen Halloween gesehen von, wann ist der?
2018.
18, genau. Und den fand ich dann sehr enttäuschend. Also da war zwar schön, Jamie Lee Curtis und so wieder zu sehen, weil die sehe ich einfach gerne.
Ja.
Aber die Story dieses Films und wie dort Spannungsaufbau stattfinden und wo es dann vor allem endet, da dachte ich so, ja, also ist mir jetzt schon ein bisschen viel.
Mir geht es da auch so wie dir. Halloween 2018 ist ja eigentlich ein relativ beliebter Film und hat ja auch gute Kritiken bekommen, war sehr erfolgreich, hat dann deswegen auch jetzt die beiden Sequels bekommen, wo das eine jetzt gerade erschien. Aber mir ging es da auch wie du. Ich hatte tatsächlich den ersten Teil gesehen, weil ich dann in der Pressevorführung zum 2018er war. Und dann habe ich mir gedacht, okay, aber wenn das ein Sequel zum Original ist, dann will ich auch das Original gesehen haben. Und bin auch sehr froh, das gemacht zu haben, weil das, finde ich, ist das Spannende an Halloween 2018, wie er es halt umdreht. Deswegen, also ich mag das Ende oder diese letzte, darauf, wo es das Finale, nenne ich es mal, mag ich ganz gerne, wo sie ja sagen, hier sind einfach die Rollen vertauscht. Laurie Strode nimmt so ein bisschen die Rolle des mächtigen, nicht Killers ein, aber sie verteidigt sich ja hier, aber ist trotzdem in so einer Machtposition und jagt dann fast schon Michael Myers so ein bisschen durch die Gegend. Und da gibt es halt viele Shots, die einfach gemirrored werden, ne? wo du vorher Michael Myers hattest, hast du jetzt Laurie Strode und umgekehrt. Und ich finde, das ist eine coole Idee. Einfach. Das ist eine Idee, worauf man so einen Film aufbauen kann. Ja. Hier, das ist jetzt 30 Jahre später. Wäre es nicht cool, da ein Sequel, oder 40 Jahre, ist es nicht cool, ein Sequel zu machen, was das Gleiche quasi macht, nicht das Gleiche macht, aber was darauf aufbaut, aber dann das einfach ein bisschen umdreht und that's it. Das ist halt für mich subversiv, aber jetzt auch nicht gigantisch so, wow, Genius, sondern ist einfach eine nette Idee, die so einen 90-Minuten-Film, finde ich, gut tragen kann. Aber der Film will halt dann immer noch mehr sein. Ne? Er will super lustig sein, was mich bis heute zutiefst verwirrt, wie dieser Film ständig diese Kick-Ass-mäßigen diese Judd Apatow, ich denke da an Judd Apatow, weil der hat in seinen Filmen gibt's immer diese spontanen, improvisierten Dialoge, wo du es halt merkst, wo die einfach ein bisschen reden und sagen, so quasi, what's up with the airline food, so nach dem Motto. Und das gibt's in Halloween genauso, wo du einfach einen Schnitt zu zwei Cops hast und die sagen dann, oh, mein Sandwich ist so komisch, das ist doch kein Sandwich, das ist doch eher das, und dann reden die 10 Minuten über das Sandwich, und denkst dir, was ist der Point hiervon? Warum ist das in diesem Film drin? Es erinnerst du dich noch an den kleinen Jungen? Es gibt einen kleinen Jungen, der irgendwie so sagt so, I'm fucking out of here oder sowas, als Michael Myers kommt. Ich denke mir, das kann lustig sein, aber das ist ja nicht die Atmosphäre, die ihr bisher aufgebaut habt.
Es wirkt dann halt deplatziert, ne?
Genau.
Ja. Aber bei mir war auch schon die Stimmung des ganzen Films, fand ich so anders als die vom Original Halloween und jetzt nicht auf eine Art und Weise, wo ich denke, okay, mir gefällt das, was sie jetzt hier anders machen, sondern es war eher so ein, ich bin da nicht reingekommen. Und ich fand auch die Hinführung zum Finale nicht so gut. Also dieses, das, was sie da machen wollen, auf dem Papier finde ich das super.
Ja.
Ich mag ja diese Art von, okay, wir drehen das jetzt einfach mal um und die Machtrolle wird quasi getauscht und so ein Kram. Sure.
Ja.
Aber, und dann die anderen Filme habe ich gar nicht mehr geguckt.
Ich bin, also ich auch nicht, ich weiß so ziemlich alles über die Filme, weil ich habe gerade in den letzten Tagen mir diverse komplette Retrospektiven der Reihe angeguckt und halt auch jetzt sehr viel dann zu Kills und Ends. Ich habe sehr viele Clips gesehen. Und quasi die komplette Synopsis und bla bla. Ich weiß alles über diese Filme, ohne die jetzt selbst gesehen zu haben. Und ich bin tatsächlich an Ends jetzt ziemlich interessiert. Weil das ist ein, von dem, was ich da jetzt in der gesehen habe, ein furchtbares Sequel. Ein furchtbarer Abschluss einer Trilogie, die quasi eine gemeinsame Geschichte erzählen will. Mhm. Aber als Idee für einen Halloween-Film, unabhängig davon, dass es ein Sequel zu Kills oder Halloween 2018 sein soll, finde ich das ziemlich cool. Und ich glaube, deswegen werde ich mir den mal, wenn der irgendwann mal auf Blu-ray kommt oder zum Streaming kommt, mal angucken. Ich glaube, es wäre noch cooler gewesen, wenn Ends quasi der erste Teil einer Trilogie gewesen wäre. Und dann ein bisschen Ende anders endet und dann hätten die was anderes noch damit machen können.
Ich weiß jetzt nicht, was da drin passiert.
Ja, ich weiß nur, extra vage, ich wollte nicht spoilern. Genau.
Ja, es ist eine interessante Franchise, dass überhaupt sowas möglich ist, ne? Dass dann nochmal so eine neue Trilogie kommt und die führt dann den Kanon fort, aber dann auch nur so bedingt und dann ändert sich in dieser Trilogie nochmal was. Das ist irgendwie voll merkwürdig.
Ja, ja. Also das ist Halloween. Ich glaube, da gibt's gerade bei euch da draußen Leute, die da noch eine sehr viel größere Verbindung zu haben, aber auch ohne Verbindung ist es der erste Teil auf jeden Fall sehr empfehlenswert.
Das würde ich auch nochmal betonen. Wenn ihr jetzt denkt, okay, nee, das ist mir zu alt oder so, lasst euch davon bitte nicht abschrecken. Also Halloween lohnt sich heute immer noch sehr nachzuholen, dieser erste Film.
Ja.
Machst du denn eigentlich gerne, wollte ich am Anfang eigentlich fragen, machst du das gerne, dass du zur Halloween-Zeit auch vermehrt Horrorfilme guckst?
Ich bin nicht wirklich. Ich bin kein Halloween-Fan. Ich finde Halloween, ich hab keinerlei Verbindung zu Halloween. Für mich ist das einfach diese amerikanische Sache, die mit mir nichts zu tun hat, die ich erst wahrgenommen habe, als ich auch in Berlin gewohnt habe, was nie in irgendeiner Art und Weise auch nur ansatzweise ein Ding war, wo ich herkam. Deswegen, für mich ist das keine existierende Zeit tatsächlich.
Okay, interessant.
Ich mag, also natürlich dann deswegen, es reden dann Leute um mich herum und im Internet, ich konsumiere ja vor allen Dingen US-amerikanische Medien oder von US-Amerikanern produzierte Medien auf YouTube und Co. Das heißt, ich komme dann dadurch in diese Stimmung, aber es ist halt weniger durch Halloween und mehr einfach dadurch, dass andere Leute die Halloween-Stimmung
kommen. Genau, durch die Medien.
Du bist da, glaube ich, schon mehr dabei, oder?
Ja, schon. Also ich bin da auch schon als Teenager, war ich ja ein großer Fan von, weil mein Kumpel und ich, wir haben Halloween nach Le Bouss gebracht.
Ja, man redet heute noch darüber. Also,
und das ist nur halb gewitzelt, weil mein Kumpel und ich mochten das sehr und haben uns eines Jahres einmal gedacht, okay, wir machen das jetzt einfach mal. Ich habe mir so eine Scream-Maske geholt und einen schwarzen, also wirklich ganz klassisch, und so einen schwarzen Umhang. Und mein Kumpel hatte, glaube ich, so eine Zombie-Maske, wirklich so richtig billo eigentlich, aber
wann war das so cool. Zeitjahresmäßig? Kannst du das ungefähr einschätzen?
2003, 4, 5, irgendwie so in dieser, die frühen 2000er.
Ja.
Und wir haben dann gesagt, so, wir gehen jetzt durch Le Bouss, wir klingeln bei den Leuten und sagen, hier, Süßes, sonst gibt's da aus. Und mussten ungefähr jedes Mal erklären, was Halloween ist und was wir jetzt wollen, weil das natürlich.
Droht ihr uns?
Da gehen ja
werden
dann,
wir überfallen?
Da gehen ja dann alte Leute ran, die sehr verwirrt waren.
Ja.
Und dann sagen wir, Süßes, sonst gibt's Saures. Und dann sind viele erstmal so, weil überleg mal, wenn du wirklich nicht weißt, was das ist, dann stehen zwei verkleidete Kinder.
Werde ich überfallen? Ist das ein Überfall?
Ja, dafür ist die Kriminalitätsrate in der Bus, glaube ich, zu niedrig, als dass da sofort ein Überfall gedacht wird. Aber dann hat man das erklärt und wir haben tatsächlich auch Süßigkeiten bekommen, aber jetzt halt nicht mega viel.
Ja.
Also, weil wir mussten ja erstmal viel erklären und bei manche haben auch einfach gesagt, ihr habt nichts. Tschüss. Aber dann im nächsten Jahr war es schon deutlich mehr. Und dann sind auch andere Kinder rumgegangen.
Oh,
und dann im nächsten Jahr sind noch mehr Kinder rumgegangen.
Interesting.
Und ich glaube jetzt nicht, dass wirklich Leute, ne, weil wir haben ja jetzt nicht mit anderen Kids da geredet oder so und dann gesagt, ey, hier, lass mal machen. Mhm. Sondern ich glaube einfach, das ist, weil in der Medienlandschaft parallel Halloween größer wurde.
Ja, genau.
Und dann haben halt auch mehr, sind quasi auf die gleiche Idee gekommen wie wir und haben gesagt, ey, wir machen jetzt mal hier Halloween.
Ja, und ich weiß auch, mittlerweile gibt es das auch im Heimatdorf, wo ich herkomme, wo es gar nicht existierte. Ja. Ich weiß, dass
ein
Cousin von mir mit seinen Kindern rumläuft.
Dann. Genau, ich habe hier in Berlin auch schon Kinder gehabt, die geklingelt haben und ich versuche auch immer was da zu haben zu Halloween an Süßigkeiten, damit ich was geben kann. Deswegen, ich mag diese Tradition tatsächlich sehr gerne, weil ich sie einfach so wholesome finde und weil ich diese Vermischung aus okay, das ist ja eigentlich was Gruseliges. Es geht darum, so ein bisschen die Angst, etwas zu nehmen, was Angst macht, aber es dann halt umzuwandeln und zu beherrschen so ein bisschen. Aber ich mag mich auch sehr darauf einzulassen in Film. Und deswegen, ich nutze das immer als Gelegenheit zu sagen, okay, jetzt gucken wir Horrorfilme, habe ich jetzt mit meiner Freundin auch gemacht in den letzten Wochen. Und vor allem auch durch sie, weil sie da auch ein Fan von ist, habe ich im letzten Jahr auch im letzten Jahr zum ersten Mal auch wirklich Kürbisse auf dem Balkon, weil sie kann die auch richtig gut schnitzen. Wir hatten so einen richtig, richtig schön geschnitzten Jack Skellington in dem einen Ding, was so ein ganz klassisches Kürbismotiv ist, und in dem anderen das Blatt aus Animal Crossing. Was einfach nur schön aussieht, das hat nichts mit Halloween zu tun.
Schön.
Ja.
Ich habe das tatsächlich auch gerade erst gemacht mit dem, also auch wenn ich jetzt nicht der große Halloween-Freak selbst bin, habe ich gerade diese Woche auch einen Horrorfilm gesehen mit meiner Partnerin, eben wie gesagt, weil ich in diesen Mut kam. Mhm. Ich habe nämlich den ersten Hellraiser am Dienstag geguckt.
Den habe ich im letzten Jahr, glaube ich, gesehen.
Auch das erste Mal dann?
Auch das erste Mal und auch dann direkt den zweiten hinterher.
Ja, das hatten wir zeitlich nicht hinbekommen, aber der steht jetzt mit oben auf der Liste, weil wir waren beide völlig begeistert.
Ich finde den super,
Was für ein komplett anderer Film als jeder andere Film in diesem Genre allein schon, aber auch was für ein anderer Film, als man glaubt, was es ist, wenn man einfach Hellraiser vom Hörensagen kennt. Weil alles, was man ja weiß über Hellraiser ist, es gibt Pinhead und er hat so eine Box. Und dann denkst du dir halt, ich dachte mir halt, okay, dann tötet halt Pinhead irgendwelche Leute. Und das wird aber nicht einfach als Slasher machen, sondern so ein bisschen übernatürlich und vielleicht ein bisschen anders inszeniert, aber das wird sein. Und das ist es nicht. Das ist gar nicht. Das wird sicherlich mal. Es gibt, glaube ich, 11 Hellraiser-Filme, wovon 3 oder 4 einfach wovon 3 oder 4 einfach nur gemacht wurden, damit der Producer Dimension Films die Rechte behalten kann.
Ja, ja.
Also es gibt einen Film, der wurde wirklich für $300,000 2018 gedreht oder 17 oder sowas. Also so richtiger Trash.
Freut euch auf die nächste Reihe. Wir schaffen alle Hellraiser-Filme.
Ja, es ist dann so ein Ding, weißt du, hier haben wir quasi einfach eine CIS-Folge von einem Cop, der einen Mordfall aufklärt.
Oh, was ist diese Box?
Aber das ist eine Box mit dem Hellraiser. Und er sagt dann so, und dann ist der Film vorbei nach 70 Minuten. So sehen diese Dinger dann auch. Aber ich glaube, ich werde die gucken wollen, weil, also,
was ist ganz schön viel, Robin.
Ja, aber ich habe ja auch viel Zeit. Aber diese Xenobites sind so geil. Diese Xenobites sind 4 übernatürliche Wesen im ersten Film, die halt gerufen werden, wenn eine magische kleine Puzzlebox in einer bestimmten Konfiguration bewegt wird. Dann erscheint so eine Art Portal, aber es ist eher, dass die Leute zu dir gerufen werden. Und die ziehen dich dann in die Hölle oder ein Höllenäquivalent ziehen sie dich dann mit. Aber jetzt nicht einfach nur, weil sie sagen, du bist ein Arschloch und wir machen dich jetzt fertig, haha. Sondern deswegen wird der Film so interessant. Sie machen das quasi um so sehr Schmerz zu vermitteln, wie auch Vergnügen. Und sie sagen quasi, das größte Vergnügen kann dir nur bereitet werden, wenn du auch den größten Schmerz kennst. Das ist quasi ein und dasselbe. Und deswegen sehen wir dann, wie halt eine Person am Anfang dieses Filmes sehr, sehr unumwunden, also wirklich, dieser Film geht los und du siehst, eine Person öffnet diesen Cube, wird in diese Höllendimension gezogen von den Xenobites und dann wird er dort auseinandergenommen und sein Gesicht wird in Puzzleteilen wieder zusammengesteckt und er wird auseinandergerissen und alles. Es hat mich sehr erinnert an den Deleted Scenes aus Event Horizon. So stelle ich mir die vor. Das ist diese sagenumwobenen, brutalen Szenen, die man nur ganz schnell zusammengeschnitten sieht aus der Höllendimension in Event Horizon,
die habe ich mir noch nie ganz angeguckt.
Ja, diese Footage gibt es ja nicht mehr. Das war ja mal alles ein ganz zentraler Teil des Films in Event Horizon, diese ganzen Szenen in der Hölle, wo die dann gequält wurden. Und im fertigen Film ist das nur ein staccato-artiges wenige Frames, lange gehendes Aneinanderreihung von kurzen Screenshots und ganz kurzen Clips, die aber insane aussehen, die halt Paul Thomas Anderson rausschneiden musste, weil das Studio da gesagt hat, nein. Und dann ging diese Footage verloren über die Jahre. Und deswegen gibt's das leider nicht mehr. Und da muss ich voll dran denken, weil das ist quasi so fucked up und so wild. Und dann geht's aber gar nicht mehr so sehr um die Cenobite, sondern es geht darum, dass diese Person denen entkommt. Auf eine unfassbar also auf so eine Art, in einer Szene, wo er wieder in die normale Welt kommt, die eine der coolsten Filmszenen, die ich, glaube ich, je gesehen habe. Also da kam ich gar nicht drauf klar, wie großartig das war. Und dann geht es diesen ganzen Film eigentlich nur um eine Familie und diesen Charakter und wie er wieder zum Leben erweckt werden will und das, wie diese Familie dann damit umgeht oder
diese
nicht umgeht.
Diese Familiendynamik ist auch
und um einen armen Himbo-Husband.
Ja, Hellraiser ist ein besonderer Film. Es ist halt auch deswegen ein besonderer Film, weil es natürlich ohne Hellraiser Berserk nicht geben würde, in der Art und Weise, wie es Berserk gibt.
Oh.
Weil die Cenobites sind eine der Inspirationen für die Godhand. Sie sehen nämlich
jetzt,
fast
wo du
genauso
sagst.
Aus.
Jetzt, wo du, das habe ich gar nicht miteinander in Verbindung gebracht, aber das stimmt.
Also Miura war einfach ein Fan von Hellraiser und deswegen ist die Godhand eigentlich geklaut.
Das muss ich aber auch sagen. Ich finde, auch da ist Hellraiser was Besonderes, weil mindestens eine dieser Kreaturen ist halt straight up einfach lustig. Butterball.
Ja.
Eine dieser Figuren heißt Butterball, also nicht im Film, sondern in den Credits. Und ist einfach so ein dicker, großer Dämon mit einer großen Sonnenbrille, der super lustig aussieht.
Ja, aber das ist ja das, was ich so faszinierend finde an dieser Art von Antagonist in Anführungszeichen, wo du weißt, okay, die sind jetzt nicht exakt einfach nur böse, sondern da gibt's schon noch ein bisschen mehr.
Ja.
Und was das ist, ist aber mysteriös. Und es geht ja voll in Weird Fiction rein, nur halt im Horrorsegment dann. Und das ist super interessant. Ich finde halt schon, also der Nachfolger ist ja noch recht beliebt, aber bei mir kam der zweite Teil schon nicht mehr so gut an wie der erste. Bin ich dann sehr gespannt, wie du das dann findest. Aber ja, Hellraiser würde ich auch heute noch sehr empfehlen. Wie gesagt, diese Familiengeschichte nimmt auch ziemlich viel Zeit ein und ist super strange und also komisch.
Dieser Film ist insgesamt super strange.
Es ist wirklich komisch. Es ist halt nicht so, das ist, glaube ich, das, was du auch meintest, ne? Es ist nicht das, was man erwartet, wenn man Hellraiser hört. Nee. Weil du denkst so, ja, okay, wird halt so ein Ding sein und dann kommen Viecher aus der Hölle und dann ist es brutal.
Ja.
Aber ist nicht so.
Es ist sehr brutal. Aber
es ist sehr brutal,
auch darauf eine andere Art und es geht halt viel weniger um die Cenobites.
Auch sehr coole Practical Effects teilweise.
Das meinte ich halt mit der Szene, wo er zum Leben erweckt wird. Das ist halt so eine komplett mit praktischen Effekten gemachte Sache, wo ich das sehe und denke mir, das sieht besser aus als alles, was ich mit CG sehe.
Das
sieht
ich,
so das, unfassbar
Robin,
gut aus.
Robin, da können wir mal drüber reden. Das habe ich nämlich in letzter Zeit mehrfach festgestellt, weil ich habe ein paar Filme nachgeholt, die ich nie in ihrer Vollständigkeit gesehen habe, sondern immer nur in Ausschnitten und ich wollte mal sagen, okay, das sind Klassiker der Filmgeschichte, der Horrorfilmgeschichte, die will ich mal nachholen. Eins ist die ersten beiden Evil Dead-Teile, weil ich kannte immer nur Army of Darkness und von Evil Dead kannte ich immer die Ausschnitte, aber nie die eigentlichen Filme.
Den ersten Teil habe ich dann nur, also ich kenne Army of Darkness und den ersten Teil.
Und der erste Film ist ja, ne, aus heutiger Sicht einfach ein bisschen komisch. Er ist halt ein recht klassischer Horrorfilm, wo es dann anfängt zu spuken in einer Cabin in the Woods. Und die Effekte und die Kameraarbeit und so ist aber trotzdem schon tatsächlich ziemlich cool. Aber Bruce Campbell als Ash ist da noch quasi eine zurückgefahrene Version seiner selbst. Und alles ist noch nicht ganz so over the top, wie es heute in der wie die Raimi-Filme heute bekannt sind.
Genau.
Und Evil Dead 2 habe ich gestern nachgeholt. Und da ist das alles drin.
Ja, weil der ist ja quasi, noch, wie ich so verstehe, einfach, also es ist kein Remake, aber es ist ein Sequel in der Welt, aber quasi ein Remake des ersten Teils, erzählerisch nur in einer wilderen Variante, oder?
Ja, naja.
So ein bisschen Force Awakens und
ersten,
New Hope-mäßig.
Die ersten paar Minuten von Evil Dead 2 sind ein Recap des ganzen Films Evil Dead 1, aber mit, also, dass fast alle Charaktere rausgestrichen wurden, also es ist ein krasser Retcon eigentlich.
Ach so.
Und es wird quasi eine andere Version dieser Ereignisse erzählt und dann geht's direkt ins Sequel über und das Sequel ist ja im Wesentlichen, Ash ist nicht entkommen. So.
Okay.
Weil, logisch, muss ja noch einen Evil-Dead-Film geben.
Ja.
Und dann wird das ums Necronomicon noch ein bisschen weitergesponnen, aber das Setup ist im Wesentlichen das gleiche, es sind halt Leute gefangen in der Hütte.
Mhm.
Aber da geht's dann halt richtig ab und Evil Dead 2 ist dann genau diese Vermischung, die ich so unglaublich cool finde, dass die so gut funktioniert, dieses, wir nehmen uns Horror und zwar richtig teilweise ekligen, teilweise brutalen Horror oder Comedy. Extremer Slapstick, Gesichtskirmes von Bruce Campbell auf 180 und wahnsinnig tolle Kameraarbeit. Also das ist ja wirklich, das hat Raimi so drauf und sein Team. Die Art und Weise, wie da die Kamera benutzt wird, ist einfach virtuos. Das mag ich total gerne. Und zwar eben auch, also das Comedic Timing in diesem Film ist halt eines der besten. Das ja. ist unglaublich. Was sie dann aber auch mit Effekten machen, ist ja auch alles, ne? Practical Effects. Mhm. Die hatten so deutlich mehr Budget, dass sie also, benutzen konnten. Obwohl ja teilweise, also die ursprüngliche Idee, habe ich gestern erst gelesen, für Evil Dead 2 war tatsächlich quasi schon das, was sie in Evil Dead 3, also in Army of Darkness gemacht haben. Und das hat dann nicht geklappt und da ist noch viel hinter den Kulissen passiert. Und dann haben sie halt Evil Dead 2 erstmal so gemacht, wie er ist, nämlich größtenteils wieder in einer Cabin in the Woods. Und funktioniert aber hervorragend. Also den ersten, wenn man so Interesse hat, kann man sich den schon nochmal angucken. Fand ich jetzt nicht unspannend, aber man kann auch locker einfach Evil Dead 2 anschauen.
Das muss ich echt noch, weil bei mir war es wirklich so, Evil Dead 1 hat mir die Lust geraubt, den zweiten Teil zu gucken. Ich fand den ersten richtig langweilig. Ich hab ihn so geguckt.
Langweilig fand ich den tatsächlich nicht.
Ja, mir hat er wirklich nicht gefallen. Also ich war da echt überrascht von, weil auch da war es eher so, ich gucke den aus akademischem Interesse, aber ich habe dann geguckt und dann, ich hatte dann diese Kameraperspektiven ab und zu, aber ansonsten war ich so richtig, ich hab auf die Uhr geguckt und mir so, hier ist nichts, was mich gerade irgendwie unterhält. Okay. Da hatte ich eine sehr
auf die Uhr geguckt, wie die Charaktere im Film.
Das weiß ich nicht mehr.
Ja, dann bleibt die Uhr stehen. Und dann
aber ich habe halt Army of Darkness gesehen, natürlich gefällt mir gut. Und ich habe auch entweder die, ich glaube, ich habe die erste Staffel komplett gesehen von Ash vs. Evil Dead.
Kennst du die? Da habe ich nur ein paar Folgen von gesehen.
Weil die finde ich richtig gut.
Ja.
Das ist ja, geht ja dann, ist ja auch sehr viel mehr Army of Darkness oder / Evil Dead 2, wenn du das sagst, das ist auch schon so. Ja, sehr actionreich.
Strukturell dann logischerweise nochmal was sehr anderes.
Genau, weil es halt eine Serie ist. Aber die hat mir auch sehr gut gefallen. Und wir haben vor ein paar Tagen nochmal mit David kurz darüber geredet, dass es ja auch das Evil Dead Remake gibt.
Genau, und er war da sehr begeistert von.
Das habe ich jetzt auch schon des Öfteren, auch damals schon gehört, weil der, also das ist wohl auch extrem brutal. Also Evil Dead, das Remake, soweit ich das verstehe, ist halt nicht haha funny, wie der zweite und der dritte Teil und die Serie, sondern geht wirklich voll quasi, wir machen ein Remake des ersten Teils, aber halt so terrifying, wie es geht. Und brutal, wie es geht. Und da bin ich dann schon sehr, 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 sehr dabei, weil also die Prämisse von Evil Dead mag ich ja echt.
Ich hatte den tatsächlich so ein bisschen abgetan, weil ich hatte den abgespeichert als, okay, der ist eher umstritten. Und als David dann sagte, nee, er empfiehlt den unbedingt, habe ich den jetzt quasi wieder auf die Watchlist getan, weil ich jetzt mit meiner Freundin noch Army of Darkness 3 gucken möchte und dann auch sehr gerne diesen.
Ja, also ich würde auch, ich würde jetzt auch nicht widersprechen, dass der umstritten ist. Ist ja immer noch ein Remake und die Diskussion, ob es den dann wirklich geben muss, die gibt es immer noch. Aber also als
zumindest bei Horrorfilm-Empfehlungen von David haben meistens bei mir auch funktioniert, deswegen.
Der, ich mal, und der Director und der Writer von dem Film, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Fede Alvarez heißt er, ist aus Uruguay und der hat halt, das war sein erster Film, Evil Dead, das Remake, und der hat danach 2016 den Horrorfilm Don't Breathe gemacht, was auch ein totaler Hit war. Also der ist auch voll beliebt und hat super gute Reviews, habe ich auch selbst nicht gesehen, aber das ist jemand, der was kann, wirklich.
Was mir aber dann nochmal aufgefallen ist bei Evil Dead 2, ne, und wo wir gerade das Thema hatten, auch vorher bei Hellraiser, genau, sind die Effekte, weil das ist, sind ja nun mal Practical Effects, da ist ganz viel Puppenspiel drin. Und es gibt eine Szene in Evil Dead 2, wo Ash und alles um ihn herum anfängt zu lachen. Und dann gibt es halt so einen ausgestopften Hirschkopf, der einfach sich bewegt, ne, weil es dann einfach eine Puppe wird und anfängt zu lachen. Die fucking Lampen fangen an, sich zu bewegen und fangen an zu lachen. Und alles in diesem Raum bewegt sich plötzlich und du hast dieses manische Lachen und es sieht so gut aus und ist so gut eingefangen und die Kamera ist da auch wieder toll. Wo ich mir denke, ja, mein Gott, also wie würde das heute aussehen in einem Film? So, das stelle ich mir ernsthaft die Frage. So.
Naja, wir wissen es eigentlich, oder? Du hast einen Charakter, der vom Greenscreen sitzt und der alles ist komplett CG und
dann. Das wäre die Befürchtung. Ja. Und ich meine, es gibt auch Effekte, die sind wirklich, die funktionieren da auch nicht mehr ganz so gut. Die weiß ich dann zu schätzen, weil es halt für damalige Verhältnisse super ambitioniert war. Aber du siehst halt, wenn was super im Post wird und der Hintergrund ist plötzlich viel unschärfer als das, die Kreatur im Vordergrund, das reißt mich dann auch ein bisschen raus. Also das können wir dann heute eigentlich besser.
Ja.
Aber ich finde halt so schade, dass, ne, du hast neulich erst ein Video gemacht über Marvel und Disney-Filme und CG und wieder einfach viel verloren geht oder viel nicht funktioniert und dann auch noch Arbeiter überlastet werden und Geld gespart wird und hast du nicht gesehen. Und das ist super schade, weil das Film als Medium hat so viel zu bieten. Und diese alten Filme, ne, Evil Dead 2 ist von Man ist ja aus den 80ern, früher 80er oder so.
Klingt für mich
oder
noch Ende, 80er, Ende ja, 70er, Moment, ich schau mal kurz nach.
Auf jeden Fall schon sehr alt.
Ja.
Und da steckt so viel drin, was du heute irgendwie zumindest nur auch immer noch sehr selten siehst.
87, ja. 87, für mich okay. Eine Reihe, die ich halt nie gesehen habe, wo ich da auch konkret wegen den Spezialeffekten nicht nur, aber auch dran interessiert bin, ist auch Nightmare on Elm Street. Da habe ich gerade erst gesehen, es gibt eine 30€ Complete Collection auf Blu-ray dafür auf Amazon.
Wie viele sind das?
8 Filme, glaube ich. Das sind noch nicht mal alle drin. Ich glaube, das ist die Side Complete Collection oder fehlen noch ein paar, weil es gibt ja auch Wes Cravens A New Nightmare heißt, glaube ich. Was ja Wes Craven, der Macher des ersten Films war, der dann zurückgekommen ist. Diese Reihe ist ja bekannt dafür, dass sie ein bisschen mehr macht. Mit diesem Slasher-Film, aber halt mit viel Kreativität und einer großen Mythologie. Und auch wenn die Filme dann schlecht werden oder schlechter werden, du hast immer noch diese einfallsreichen Szenen. Da bin ich voll interessiert dran. Aber ich habe Freitag der 13. nie gesehen, die Reihe. Ich habe Scream nie gesehen, die Reihe. Ich habe Elm Street nie gesehen. Ich habe ganz viele dieser Filme habe ich selbst nie gesehen. Und gerade, also ich glaube, ganz oben neben Hellraiser ist jetzt bei mir gerade Scream. Leider gibt es da keine vernünftige Complete Collection und die Filme scheinen nur auf Sky digital zu sein. Deswegen muss ich mal schauen.
Also
es gibt eine Trilogie, die aber relativ viel kostet, glaube ich, auf Blu-ray, aber es gibt, glaube ich, 5 Filme und eine Serie mittlerweile. Und es gibt 2 Filme, die Scream heißen und die Serie heißt auch Scream.
Ja,
4 hat eine 4 statt ein A, heißt also auch Scream. Es ist richtig schlimm.
Ja, ich habe Scream letztes Jahr, glaube ich, nochmal gesehen und den habe ich auch schon als Jugendlicher mal geguckt, aber hatte mich logischerweise an nicht viel erinnert. Und den fand ich auch hervorragend. Also der ist auch richtig, richtig toll. Und das ist ja auch schon, okay, wir nehmen uns das Genre und machen was mit dem Genre.
Das weiß ich halt auch, weil Meta, dass genau, es Meta-Kommentar hat und da bin ich halt voll interessiert dran.
Und, aber ich glaube, ich habe den einfach auf Prime geschaut, deswegen wundert mich, dass es den, dass du jetzt meinst, den gibt es noch auf Sky, aber manchmal ändern sich diese Sachen ja auch. Was war der andere Film, den du genannt hast?
Nightmare on Elm Street.
Genau. Habe ich als Erwachsener nicht nochmal aktiv geguckt. Mhm. Das ist aber einer dieser Filme, den ich als Kind oder Jugendlicher im Fernsehen gesehen habe. Wahrscheinlich in der geschnittenen Version, weil das ja oft so war.
Mhm.
Aber das fand ich mega spooky. Also das ist, weil das Konzept ist ja, falls ihr es tatsächlich nicht im Kopf habt, dass du während deiner Nightmare, während deiner Träume, während du schläfst, verwundbar bist. Und Leute müssen dann wach bleiben. Und da sind Szenen drin, wo halt Leute in ihrem Schlaf an die Decke gehoben werden, weil im Traum Freddy Krueger sie mit seinen Klauen an die Decke zerrt und alles wird blutig.
Mhm.
Und das passiert dann eben auch im echten Leben. Das fand ich so gruselig als Kind.
Ja.
Und dann habe ich mich seitdem nicht noch mal damit irgendwie in Verbindung gebracht, aber müsste ich eigentlich auch noch mal gucken.
Ja, also auf Amazon. Das ist echt cool an den ganzen Dingern. Also ich habe jetzt die Hellraiser-Trilogie mir auf Blu-ray gekauft, irgendwie 30€ oder sowas. Es gibt alle 8, nicht alle 8, es gibt noch mehr, aber es gibt 8 Freitag der 13. Filme für 30 oder 40€. Du hast diese ganzen Nightmare on Elm Street-Filme für eine Collection für 30 bis 40€, weil die alle indiziert waren und in den letzten 5 bis 10 Jahren alle
vom Index
Genau, alle vom Index dann gestrichen wurden, meistens dann sogar ab 16 Jahren jetzt freigegeben sind und dann jetzt nochmal neu veröffentlicht wurden in einer Complete Collection von den diversen Verleihern und das ist halt super cool. Das heißt, man hat eine richtig tolle Möglichkeit, diese ganzen Filme jetzt nachzuholen. Da gucke ich immer als Videospielfan so neidisch drauf, dass du diese ganzen Klassiker immer parat eigentlich hast. Und das Schlimmste dann ist mal im Falle von Scream, da hast du dann nicht die große Collection allen Filmen, sondern müsstest sie halt einzeln kaufen. Und ja, sie sind mittlerweile übrigens, ich habe nochmal nachgeguckt, bei Sky einfach im Abo. Sky Ticket heißt ja mittlerweile Wow.
Dumm.
Also gibt es die alle bei Wow.
Ich weiß bei Scream aber gar nicht, welche, also ich weiß, dass der erste gilt als einer der Klassiker, aber ich weiß nicht, wie die anderen Filme.
Ich glaube Scream 4 in der Mitte der 2000er war es, glaube ich, der 9 oder sowas, war nicht beliebt. Ich glaube, der war schlecht, aber dieser neue Scream, der vor ein paar, kann der vielleicht sogar letztes
ich
oder?
Ich dachte, der soll halt
dieses
auch
Jahr.
Doof sein.
Es gab dieses Jahr einen Scream, der hat 76% bei Rotten Tomatoes, was für einen Horrorfilm eigentlich, also top 9, also viel besser geht's fast gar nicht. Es ist schon richtig, richtig gut. Ja. Noch guten Audience-Score.
Bei Film, guckst du noch viel auf Rotten Tomatoes? Weil ich merke, bei Film hat das für mich persönlich fast gar keine Aussagekraft.
Also es hat für mich schon Aussagekraft, aber nicht bei Horrorfilmen. Bei Horrorfilmen gar nicht. Okay. Weil da oft, ich gucke halt einen Saw 6 und das hat dann 9% oder so auf Rotten Tomatoes. Ja. Und ich würde dem jetzt auch nicht per se widersprechen, aber ich habe trotzdem voll viel Spaß mit, weil Horrorfilme haben so viele, ne, Qualitätsmerkmale, unabhängig von der reinen Filmqualität, dass ich das da wirklich unnötig finde. Aber für sowas zum Beispiel, ne, will ich jetzt, ich gucke jetzt zum Beispiel Halloween 5, da sehe ich dann, es hat 6% oder sowas, das ist eines dieser Trash-Sequels. Wenn ich dann gucke, Scream 5, was einfach nur Scream heißt, und es hat 76%, denke ich mir, okay, das scheint irgendwas drin zu stecken. Und das ist dann alles, was mir das sagt. Okay. Ob das einfach nur so ein hingeklatschtes Ding ist oder ob da irgendwas drin steckt.
Nee, bei Filmen gehe ich sehr viel mehr von persönlichen Empfehlungen aus oder einfach von so eigenem Interesse. Aber ja, um doch mal die weil es gerade so gut passt und wir über praktische Effekte geredet haben, um das noch mal zu beenden. Ich habe letzte oder vorletzte Woche erst zum ersten Mal Die Fliege geguckt.
Habe ich noch nie gesehen.
Ich
auch nicht.
Ich kenne Szenen von der Verwandlung und sowas.
Ja, die kenne ich auch.
Es ist Jeff Goldblum. Also es gibt von Die Fliege mehrere Versionen. Ich habe die mit Jeff Goldblum gesehen. Von Cronenberg.
Ja.
Und Alter Robin. Holy shit. Das ist möglicherweise der ekligste Film, den ich gesehen habe.
Okay, ich bestelle ja schon, verdammt nochmal.
Ich muss wirklich überlegen, ob es Filme gibt, die ich ekliger finde als Die Fliege. Im besten Sinne.
Ja.
Weil das, was hier gemacht wird, ist ja, der Setup ist ja einfach, Jeff Goldblum ist so ein Wissenschaftler, der super weird ist, weil es ist Jeff Goldblum und ich glaube, er kann einfach keine normalen Leute spielen. Aber es ist halt junger Jeff Goldblum, der original immer weit aufgerissene Augen hat. Der kann nicht, also ich weiß nicht, ob die Augenlider damals so anders funktioniert haben, aber es ist voll weird, es fällt voll auf.
Hat sich später Augen wieder ranoperieren lassen.
Es passt total zu diesem Charakter, der sich an so eine Journalistin ranmacht, die dann natürlich über seine Erfindung berichten will, was er dann aber nicht mehr möchte. Und dann gibt es noch diese kleine Beziehung, die da entsteht. Und der Setup ist aber einfach, er hat einen Teleporter erfunden. Ne? Und dann geht halt was schief damit und es heißt Die Fliege und es verschwindet eine Verwandlung statt.
Ja.
Und wie diese Verwandlung stattfindet, ist so krass und auch da wieder die Kostüm- und Effektarbeit ist wild. Und bei dem Film gibt es auch herausgeschnittene Szenen, die, ich glaube, aus irgendwie empathischen Gründen rausgeschnitten wurden, weil es halt bei bestimmten Sachen dann hilft, mehr mit den Charakteren mitzuführen.
Ja.
Aber die habe ich mir dann auch nochmal angeguckt, die sind halt auch hammerhart. Weil da ist auch wieder ganz viel Puppenspiel drin, da ist ganz viel Prosthetics drin und so ein Kram. Und das funktioniert heute noch wahnsinnig gut, weil dir ist zwar bewusst, okay, das ist jemand, der jetzt gerade einfach nur ein Kostüm bekommt oder hier mal irgendwie was ans Gesicht geklatscht oder so. Aber für mich hat das aus einer immersiven Perspektive immer noch total funktioniert. Also ich war dann trotzdem total drin im Film. Und ich mochte auch diese, es ist ja es ist schon eine Horrorgeschichte, aber es ist auch was Tragisches, was da passiert. Und das hat bei mir dann echt total funktioniert. Also Die Fliege ist hervorragend, aber es ist wirklich ein Film. Wir haben den zu dritt geguckt und die Reaktion bei bestimmten Szenen ist wirklich immer, dass alle gleichzeitig erstmal weggucken, weil es halt so, wow.
Es ist, David,
mein Gott.
Ich aber bin bei David Cronenberg an so einem Punkt, wo ich den mit Absicht nicht gucke, weil ich habe mir gerade nochmal seine Filme angeguckt und ich glaube, ich kenne nur Existenz von David Cronenberg, wo man diese scornmäßigen Knochenpistolen hat, falls ihr Scorn gespielt habt. Den kenne ich halt auch nur, weil der im Fernsehen früher immer lief. Da habe ich Existenz gesehen. Und ansonsten kenne ich nichts von, also Existenz ist geschrieben E und dann großes X, sondern Existenz und dann auch mit Z am Ende.
Was sind denn noch ein paar Cronenberg-Filme?
Ein paar Cronenberg-Filme, Tödliche Versprechen, Eastern Promises, den habe ich auch gesehen, aber ist auch jetzt kein typischer Cronenberg-Film. Ja. Er hat jetzt gerade einen Film namens Crimes of the Future, seinen ersten seit 10 Jahren rausgebracht, einen Body-Horror-Film mit Lea Seydoux, Viggo Mortensen und Kristen Stewart. Also da bin ich schon sehr, sehr dabei. Der den gleichen Namen trägt wie sein 1970-Film Crimes of the Future, aber nichts damit zu tun hat, was ich schon super, also einfach ein Boss-Move finde.
Sure.
Der hat Cosmopolis gemacht mit Robert Pattinson 2012, der super cool aussieht. Videodrome ist ein Klassiker. Scanners ist ein Klassiker.
Ich weiß, dass Cronenberg bei mir so eine ganz große
Stereo
ist.
Ja, also bei mir auch. Bei mir ganz genau wie bei dir. Und ich liebe halt Body-Horror und ich liebe ekelhafte Spezialeffekte. Deswegen ist das, glaube ich, so ein Festmahl für mich, dass ich nicht anbrechen will.
Das Ding ist, Body-Horror ist eigentlich gar nicht so sehr meins. Also im Film-Horror-Bereich, wobei Body-Horror geht eigentlich noch. Eigentlich ist es so klassisches Gore, wenn jemand auseinandergerissen wird oder sowas von irgendwie Zombies oder so.
Das ist ja noch was anderes.
Genau, deswegen sage ich, Body-Horror ist ja eigentlich noch was anderes. Das ist das, wo ich dann auch so ein bisschen merke, okay, da reagiere ich dann ein bisschen negativ drauf. Das kann ich mir dann nur bedingt angucken, gerade wenn es wirklich realistisch aussieht.
Ja.
Da und in einem ernsten Setting stattfindet. Ne? Wenn es jetzt sowas ist wie Jeff Goldblum verwandelt sich in eine Fliege, das ist halt so over the top vom Konzept her. Da habe ich ja keine Angst, dass das irgendwie realistisch ist. Ja. Aber da passe ich dann so ein bisschen auf, beziehungsweise gucke ich dann halt weg oder so. Aber eigentlich gehe ich immer so, und das hinterfrage ich in letzter Zeit ein bisschen, aber eigentlich gehe ich immer eher zu psychologischem Horror oder so unterschwelligem Horror, der bei mir zumindest am besten funktioniert, sowas wie The Witch oder Hereditary in gewisser Weise, wobei ich finde, Hereditary hat mich ja dann im letzten Fünftel oder so verloren. Aber
das Finale meinst du, oder?
Im Finale, ja. Ich fand das Finale hat für mich einfach nicht funktioniert, aber der Horror von Hereditary hat bei mir super funktioniert.
Ich möchte da bevor wir zu Hereditary vielleicht kommen, noch einmal kurz den Übergang nutzen zu Brandon Cronenberg, dem Sohn von David Cronenberg, weil da den Film hatte ich dir mal empfohlen vor einiger Zeit schon, aber ich glaube,
ich kann mich auch erinnern, dass du darüber geredet hast, weil ihr das geguckt habt oder so?
Ja, genau, nämlich Possessor heißt Possessor. Dieser Film. Also Possessor, jemand, der etwas possesst, also Besitz ergreift, vielen Dank. Und das ist der Sohn von David Cronenberg und das ist ein Body-Horror-Film vom Sohn von David Cronenberg und mit einer super interessanten Prämisse, wo eine Person andere Leute kontrolliert, also quasi von denen Besitz ergreift, um dann so Aufträge zu erfüllen. Also das ist quasi eine Auftragskillerin, die in den Körper anderer Leute geht, um die dann andere Leute umbringen zu lassen, damit die das nicht zu Ideen zurückverfolgt werden kann. Und das ist schon eine sehr coole Sci-Fi-Prämisse, die dann aber eben sehr in diese Richtung geht von welche Person ist jetzt wer und wenn man verliert sich in einer anderen Person und wer hat gerade die Kontrolle. Da wird unglaubliche Sachen mit praktischen Effekten, auch mit Kameraeffekten gemacht, wo halt manchmal visualisiert werden soll, wie irgendwie zwei Leute in einem Körper sind und das wird dann nicht mit irgendwie CG, wo dann das Gesicht aufeinander gepappt wird oder so oder mit einer Maske gelegt, sondern sie haben quasi mit Spiegeln und Kameratricks gearbeitet und Lichteffekten. Und dann da drin halt so ganz typische Cronenberg Body Horror Szenen kurz reingeschnitten und das ist eine ganz einzigartige coole Sache und das ist jetzt nicht der beste Film, den ich je gesehen habe. Erzählerisch hat er ein paar Schwächen, aber ich war die ganze Zeit unterhalten. Er ist auch nicht dann zu ewig lang gewesen, dass es mich irgendwie gelangweilt hätte jemals. Die Schauspieler sind toll, die Prämisse ist toll, es ist super fucked up, was es erzählt und ist halt ein relativ kleiner Film, den glaube ich viele Leute nicht kennen, den ich wirklich, wirklich empfehlen würde. Ich weiß gar nicht, habe ich dir den mal mitgebracht? Ich glaube, den muss ich mir, wenn
ich glaube nicht, nee.
Muss ich glaube, ich dir den mal mitbringen.
Die Empfehlung hast du schon mal ausgesprochen, aber mitgebracht hat es nicht.
Übrigens, die Fliege, ich habe es gerade gesagt, deswegen will ich kurz ansprechen, die Fliege gibt es bei Disney Plus tatsächlich.
Da habe ich ihn auch geguckt.
Ja, ja.
Was wollte ich sagen? Genau, ich wollte noch mal, bevor ich es vergesse, ich glaube nämlich, dass es entweder, ich glaube, es war Niklas aus der Community.
Ja.
Falls ich dich verwechsel, verzeih bitte, aber ich glaube, es war Niklas, der uns viele dieser Sachen auch mitgebracht hat. Also wir hatten hier im Büro zum Beispiel die Blu-rays von den Evil Dead-Filmen, einfach weil wir die über Itemgate bekommen haben und da wollte ich mich noch mal für bedanken, weil das ist super cool.
Da könnte ich vielleicht die Chance nutzen und das ist ein Horror, also nur im weitesten Sinne ein Horrorfilm, aber eigentlich nicht, eigentlich ist das ein Horrorfilm. Aber finde ich ein ganz gutes Beispiel dafür, wie groß dieses Genre eigentlich sein kann, weil Niklas hatte uns tatsächlich mal den niederländischen Film Spurlos mitgebracht. Ich weiß nicht mehr, wie es ausgesprochen wird, weil es wird auf Niederländisch Spoorlos, glaube ich, geschrieben. Spurlos? Weiß ich nicht genau. Das ist ein Film, der hat auch ein amerikanisches Remake, das glaube ich Vanished oder sowas heißt, mit Kiefer Sutherland und Jeff Bridges, das ganz furchtbar ist, wo ich mir ein bisschen was angeguckt habe und was auch so ein richtig typisches Ding ist von, wir verändern jetzt ein paar Sachen an der Story, weil wir sind jetzt in Hollywood müssen wir bestimmte Sachen, bestimmte Erwartungen erfüllen. Spurlos ist nämlich im ersten Blick halt so ein Kriminalfilm erstmal, weil es geht halt darum, dass eine Frau verschwindet und ihr Freund sie sucht. Aber der Film macht ganz am Anfang einen Sprung und hat einen kleinen Twist. Es geht nämlich in die Perspektive von der Person, die sie entführt hat. Also du bist ganz am Anfang bei diesem Mann und seiner Freundin und dann sind sie an einer Raststätte im Urlaub in Frankreich, glaube ich, und dann verschwindet die Freundin. Und dann geht es darum so, wo ist sie hin? Und dann haben wir einfach einen Hardcut und wir sehen einfach den Typen, der sie entführt hat und ein Ding mit ihr getan hat. Mhm. Und es geht dann nur um ihn. Und wir sehen es alles aus seiner Perspektive. Mhm. Es geht dann nicht darum, was er mit ihr macht. Sie ist gar nicht so ein großer Teil dieses Filmes mehr. Sondern es geht einfach um den Freund, der sie sucht und halt diesen Entführer und deren Beziehung zueinander und was das mit diesen beiden Charakteren macht und hat ein Ende, was mich bewegt hat, sage ich mal. Also was auch so ein bisschen legendär ist, wie ich dann rausgefunden habe. Ich wusste davon gar nichts vorher, aber dann beim Googlen habe ich sehr schnell diverse Listen gesehen, wo dann dieses Ende oder generell dieser Film vorkommt. Und ich verstehe das voll, weil der Film war halt vorbei und ich war wirklich so sprachlos, weil der Film so ein ganz er hat so eine Beiläufigkeit, mit der er sich inszeniert. Und alles ist so ein bisschen einfach anders, also es ist
sehr geerdet oder so.
Sehr geerdet und die Leute sind einfach Leute.
Unaufgeregt.
Unaufgeregt und aber es passieren trotzdem große Sachen und das hat so einen ziemlichen Terror in mir ausgelöst, weil es so nachvollziehbare, schlimme Sachen sind. Wenn hier schlimme Sachen passieren, dann kannst du dir exakt vorstellen, wie dir das passiert oder wie jemandem passiert, dem du nahe stehst. Und da war ich halt wirklich so, oh, holla die Wald. Fee. Film hat gerade was mit mir gemacht und zwar etwas, was Horrorfilme mit mir machen.
Ja, bei Thrillern, also Thriller und Horror ist ja auch, da sind die Grenzen ja, glaube ich, generell fließend, weil ich glaube, da kommst du auch teilweise in einen Bereich, wo etwas für Person A ein Horrorfilm ist und für Person B vielleicht nicht, je nachdem, welches Thema gerade behandelt wird, aber Horror ist ja nun mal etwas sehr Subjektives. Wie man immer wieder feststellt. Wir hatten gerade noch Disney Plus kurz erwähnt, wegen Die Fliege. Ich habe nämlich auch was auf Disney Plus geguckt, was ganz neu ist und was mich positiv überrascht hat, weil ich das einfach nur von einer, ich glaube, es war eine Easy Allies-Empfehlung her geschaut habe, nämlich Werewolf by Night.
Mhm, der Marvel-Film.
Genau, der geht nur 50 Minuten. Das ist gar kein großer Film. Das ist eher so ein kleines Special.
Ein OVA. Ein Marvel-OVA.
Ein Marvel-OVA. Und da will ich auch gar nicht viel drüber sagen. Es geht einfach nur die Prämisse. Es fängt an mit einer Gruppe, generell erstmal einer Hintergrunderzählung und dann einer Gruppe aus Monsterjägern, die sich an einem Ort treffen und wo es dann darum geht, okay, wie geht's jetzt weiter mit dieser, mit diesem Orden oder als was auch immer ihr es bezeichnen wollt. Und daraus entspinnt dann eine kleine Geschichte um so ein paar Kerncharaktere herum, die richtig, richtig cool ist und die finde ich auch inszenatorisch und von dem, was sie so vorhaben, richtig cool ist, weil es ist auf alten Film gemacht. Und das haben sie wohl erst so während des Machens des Films entschieden. Deswegen ist nicht alles von vornherein darauf ausgelegt. Aber schon wenn das Marvel-Logo anfängt und umgewandelt wird in ein Oldschool-Marvel-Logo und sich dann die Musik und alles verändert, das fand ich richtig cool. Der ist atmosphärisch richtig gut und es ist ein richtig schöner, kleiner Treat zu Halloween, der auch da richtig reinpasst. Jetzt nicht das Beste, was ihr je gesehen habt. Es gibt auch Effekte drin, die finde ich nicht ganz so funktionieren, wo ich mir vielleicht an einer Stelle gewünscht hätte, okay, hier wieder die CG, hätte man auch mit praktischen Effekten machen können. Aber trotzdem, für das, was es ist, ist das richtig cool. Würde ich eine Empfehlung für aussprechen, weil es mich dann vor allem auf Charakterebene in der Kürze der Zeit richtig bekommen hat. Und es ist halt, wie gesagt, nur 50 Minuten lang. Es erzählt das, was es machen möchte. Es hat diese coole eine Idee und die setzt es dann um. Ist ja auch eine Comic-Verfilmung. Und dann ist fertig und ich war aber voll zufrieden.
Ja.
Ich dachte dann so, ich brauche jetzt hier nicht noch 9 weitere Folgen
oder
2 weitere Stunden Film oder so.
Und gedreht von einem Komponisten.
Genau, und zwar von einem richtig großen Komponisten. Guck mal, was der gemacht
hat. Ich weiß leider nicht. Ich glaube, Michael Giacchino spricht man ihn, glaube ich, aus.
Richtig große Sachen.
Der hat alles Mögliche. Also, der macht die Jurassic World Filme. Der hat auch diverse Oscars, so für Up zum Beispiel gewonnen, also die Soundtracks jeweils. Er hat für den Ratatouille Soundtrack einen Oscar gewonnen.
Genau, ja.
Ganz, ganz, ganz viel. Also, die Pixar-Sachen hat er viele gemacht. Er hat die Planet of the Apes Filme, die Soundtracks gemacht.
Ich glaube, das ist sein erster
Jojo Rabbit.
Größerer Film.
Ganz, ganz, ganz viel. Genau, aber er hat 3 TV-Sachen quasi gemacht. Und das ist eines davon, das andere ist so eine Star Trek-Episode. Also das ist sein erstes wirkliches eigenes Projekt. Das ist sehr, sehr spannend. Jemand, der schon seit so vielen Jahrzehnten in dem Business drin ist und gefeiert ist und bekannt ist und der dann die Chance bekommt, so ein wahrscheinlich relativ gefahrloses kleines Projekt zu machen, das sicher nicht viel gekostet haben wird.
Das denke ich auch.
Finde ich super, super gut.
Ja, würde ich auch mal empfehlen. Er hat mich so ein bisschen erinnert an, einfach nur, weil es mich von der Macher dann doch so ein bisschen überrascht hat, an das, was WandaVision gemacht hat, wo sie sich halt wirklich mal was getraut haben und gesagt haben, wir machen mal was anderes. Und das finde ich halt cool. Und ich finde es auch schön mal, also wirklich schön mal nicht gleich 10 Episoden von irgendwas zu machen.
Da würde ich direkt auch mal reingrätschen, weil wir sind ja gerade bei den diversen Streaming-Anbietern und es gibt einen anderen Streaming-Anbieter, der so ein bisschen, also sich jetzt nicht auf Horror spezifiziert hat, aber diverse coole Horrorprojekte zu bieten hat. Und eines von denen ist Midnight Mass. Und was daran liegt, dass es von dem Macher Mike Flanagan ist, der halt Netflix-Serien produziert. Unter anderem, er ist auch der Director und Writer von Dr. Sleep zum Beispiel gewesen. Das ist dieses Shining-Sequel. Und der ist halt bei Netflix und hat da zunächst Haunting of Hill House gemacht, was ja.
Das will ich immer noch gucken.
Ich auch, kenne ich auch nicht und ist super, super beliebt. Dann hat er Haunting of Bly Manor gemacht als quasi Sequel dazu und dann halt Midnight Mass. Und das ist der einzige, wovon ich gesehen habe. Jetzt gerade ganz aktuell kam The Midnight Club raus von dem, auch auf Netflix, was. Glaube ich, so eine ein Meta-Ding ist, weil die ganzen Figuren aus seinen Serien, also aus den House-Filmen und aus Midnight Mass, entweder sind nur die Figuren oder die Schauspieler. Ich weiß nicht, ob es auch die Figuren sind oder die Schauspieler, die sich da treffen. Und ich weiß, dass diese Serie jetzt den Guinness-Rekord für die meisten Jumpscares in der kürzesten Zeit bekommen hat. Okay. Aber das ist ein Gag in der Serie.
Okay.
Also die Serie macht sich über Jumpscares lustig, indem sie die meisten Jumpscares in Anführungszeichen in einer Folge quasi hintereinander so bam, 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 bam die ganze Zeit macht. Und die Charaktere reagieren da irgendwie auch, glaube ich, drauf. Also ich weiß gar nicht, was das ist.
Okay, verstehe.
Aber es klingt super spannend. Aber genau, was ich kenne ist Midnight Mass oder Mars. Ich weiß nicht, leider nicht genau, wie man das
Mars.
Ja, Mars, glaube ich auch. Halt für steht für Messe, also Mitternachtsmesse, die kirchliche. Und da geht's um eine recht abgeschiedene Insel mit ein paar hundert Bewohnern, die da halt leben und die jetzt seit ein paar Jahren schon langsam vor sich hin sieht, ne? Weil klar, Leute ziehen halt weg von dieser Insel und da gibt es halt keine Zukunft. Und du hast dann den Hauptcharakter, einen Mann in seinen 30ern, glaube ich, der aus dem Gefängnis entlassen wird und halt dann zurückkehrt nach vielen Jahren auf diese Insel zu seiner Familie, die da noch wohnt. Und das ist dann erstmal, was sehr stark in dieser Serie ist, halt menschlich total interessant und spannend. Das heißt, du hast hier sehr komplizierte, vielleicht ist es zu viel gesagt oder ruft falsche Erwartungen vor, aber sehr echt wirkende Charaktere, die nicht einfach nur die Rolle in dem Plot sind, sondern du hast das Gefühl, die existieren außerhalb der Szene, in die sie spielen. Und halt sehr viele moralische Grauzone. Also du hast den Hauptcharakter, der jetzt nicht unbedingt ein Sympathieträger in jedem Moment ist, der auch sehr unter den Traumata leidet. Also wenn ich mich richtig erinnere, ist er ins Gefängnis gekommen für Drunk Driving, weil der eine Frau dadurch umgebracht hat in einem Verkehrsunfall. Und kommt dann halt frei und hat da halt noch Traumata vor selbst davon getragen und hat auch offensichtlich sich selbst nie dafür irgendwie vergeben, in Anführung oder also da passieren viele komplizierte Dinge. Das gilt für die anderen Charaktere auch. Und dann hast du die namensgebende Midnight Mass, weil die halt dort alle recht religiös sind. Ich glaube, es ist einfach das Christentum. Und die haben einen alten Priester, der aber eines Tages halt weg ist und von einem neuen Priester ersetzt wird. Dieser Priester wird, ich muss kurz den Namen rausgucken von dem Schauspieler, weil der ist absolut großartig. Ist das?
Ich weiß es gar nicht.
Moment.
Ja, Robin recherchiert.
Hamish Linklater heißt der.
Hamish
Linklater, den kenne ich als einer der größten Figuren aus der Serie Legion. Da spielt er eine große Rolle. Und der ist absolut sensationell. Er spielt diesen neuen Priester, der dann halt der dann einen immer größeren Einfluss gewinnt auf dieser Insel. Aber jetzt auch kein Bösewicht ist. Also der kommt jetzt nicht und hat dann einen offensichtlichen bösen Plan, denkst du so, oh nein, jetzt muss unser Hauptcharakter gegen den antreten, sondern da passiert wirklich viel wilder, seltsamer, mysteriöser Shit. Das ist so die Hälfte der Serie ist auch eine Mystery-Serie und dann dreht es sich nochmal sehr. Ich persönlich war nicht glücklich mit dem Ende. Das fand ich, hat nicht funktioniert und passt nicht so ganz zum Rest der Serie, aus verschiedenen Gründen. Ich bin aber immer jemand, für mich geht es immer um die Reise und nicht um so sehr um, das Ziel, deswegen konnte ich das sehr einfach verzeihen. Es sind 7 Folgen, hat keinen Sequel und wird es auch, glaube ich, nicht bekommen und hoffentlich nicht bekommen, kann ich jetzt auch mir auch schwer vorstellen und ist dann vorbei und du denkst dir, wow, das ist nicht so ein Ding, wo ich mir denke, das hätte ein Film sein können, dass sie künstlich gezogen haben, sondern das ist wirklich eine super langsame Serie, bei der du viel, Sitzfleisch ist vielleicht zu negativ, aber du musst halt bereit sein, der Serie die Zeit zu geben, die sie verlangt.
Ja.
Und dann wirst du aber belohnt mit ganz wunderbaren Geschichten und ganz wunderbaren Charakteren und großen Überraschungen in der Struktur, in der Erzählung, in den Charakteren. Fand ich richtig toll.
Ja, Midnight Mass hatte ich gar nicht so sehr auf dem Schirm. Ich hatte immer einfach nur Haunting of Hill House.
Ich glaube, das ist sehr viel klassischer. Ich glaube, Haunting of Hill House ist sehr viel klassischer Spooky House. Ja, und das halt super fucking gut. Und Midnight Mass ist noch deutlich, also ne, geht ein wenig, das ist dieses Ding, es ist jetzt nicht das Erste, woran du, glaube ich, bei Horror denkst, weil es noch so sehr, auch so sehr um die Charaktere geht. Aber es ist auch eindeutig eine Horrorserie.
Ja, das ist, aber bei Serien habe ich sowieso mehr ein Problem, wirklich einzusteigen, als bei Filmen, die du ja viel schneller abarbeiten kannst. Also abarbeiten ist eigentlich auch schon ein doofes Wort dafür. Aber ihr wisst, was ich meine. Fear Street soll übrigens auch richtig toll sein, habe ich gehört.
Ist
auf
das,
Netflix.
Ist das das, was diese verschiedenen Jahrzehnte macht?
Genau.
Doch, ja?
Da,
was ist das?
Es hat so eingeteilt in, also ich, es heißt, die haben immer Jahre dahinter.
Ja, genau, das ist auch schon wieder, das war doch irgendwie da dann vor 2-3 Jahren, wo das so richtig groß war, oder?
2 oder 3 Teile von. Ich weiß gar nicht, ob es jemals so richtig groß war. Ich habe es kaum mitbekommen, aber es steht bei mir noch auf der Watchlist.
Es gibt mittlerweile 3 Teile. 3, Fear Street 1994, 1978 und 1666. Da gab es einen kleinen Sprung.
Nice. ja, ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt keinen natürlichen Übergang zu dem nächsten, über das ich gerne reden würde. Aber
nicht
ich wollte, ich habe noch einen Film. Dann habe ich sie tatsächlich alle, die ich bisher in dieser Halloween-Saison geguckt habe. Nämlich Teen Wolf.
Oh, passend zum letzten, wo du gerade, sorry, dass ich dir den Werewolf by Night Übergang versaut habe.
Nee, also der Zusammenhang ist auch nur im Namen eigentlich.
Ja.
Teen Wolf ist ein Michael J. Fox Film von 1985, der kam im gleichen Jahr raus wie Zurück in die Zukunft. Und
das wusste ich nicht, spannend.
Das ist, also es geht tatsächlich um einen Teen, der zu einem Werwolf wird. So. Das ist aber dediziert kein Horrorfilm. Es ist wirklich gar kein Horrorfilm. So, das ist erstmal eine Feststellung, die ich während des Schauens gemacht habe. Aber Robin, der Film ist hervorragend.
Ist so ein Comedy, oder?
Das ist eher ein Comedy-Teenie-Film, wo es wirklich darum geht, also Werwolf ist ja einfach nur eine Metapher. Ich meine, ist es ja oft, aber hier nochmal mehr für Pubertät und Sachen verändern sich und männlich werden oder Mann werden und so ein Kram. Aber hier passieren Sachen, mit denen du halt trotzdem gar nicht rechnest. Keiner oder kaum jemand der Charaktere in diesem Film ist ein richtiger Mensch. Weil die alles so over the top sind. Mein Lieblingscharakter ist der fucking Coach von dem Basketballteam, in dem Michael J. Fox Charakter drin ist. Weil der wirklich, der gibt dem immer Tipps. Die haben mit gar nichts irgendwas zu tun, Robin. Die sind so random. Der holt den immer zur Seite, sagt ihm dann so 3 seiner Regeln hier, dass darauf musst du achten. Und danach denkst du so, es hat aber mir gar nicht geholfen. und es ist super lustig. Auch der eine Kumpel von Michael J. Fox Charakter ist hervorragend. Und ja, ich glaube, dass, also den möchte ich spezifisch dir und Lucy empfehlen, weil ich glaube, ihr werdet da sehr viel Freude dran haben.
Das schreibe ich mir auch.
Ich könnte mir vorstellen, dass ihr euch da genauso totlacht,
stimmt,
wie Maxi und ich uns totgelacht haben, weil das war eine Freude. Also wirklich gar nicht. Jetzt habe ich euch natürlich schon eine Erwartungshaltung gegeben.
Aber das wusste ich alles über den Film, Also das, das hat ja auch ein Poster, wo Michael J. Fox so lächelnd drauf ist und so ein T-Shirt aufweist, da steht Teen Wolf drauf.
Es ist halt nicht der klassische Werwolf-Film, sondern genau das Gegenteil davon.
Bist du dir über die 6-Season-Serie dazu bewusst?
Und zwar deswegen, weil meine Freundin das geguckt hat.
Oh.
Und sie meinte, das ist halt so wirklich so Teenie-Trash, aber auf irgendeine Art wohl auch unterhaltsam. Aber ist jetzt nichts, was bei mir so unbedingt, was ich mir angucken muss. Weil ich finde, es sieht auch ganz furchtbar aus. Und das hat auch einen Film bekommen.
Was? Das hat noch einen eigenen Film?
Ja, davon gibt es auch einen Film.
Oh, das so echt, das wusste ich nicht.
Der, dann auch
der muss dann ja relativ heißt.
Deswegen
neu
ist
sein,
es ein bisschen blöd, wenn man nach Teen Wolf googelt, kriegt man, glaube ich,
das ist bei jedem 80er-Jahre-Kultfilm so.
Ja.
Die haben alle mindestens ein Remake, das genauso heißt. Na, auch wenn du dir Nightmare on Elm Street, Friday the 13th, Halloween, die haben alle den gleichnamigen Film.
Ich finde das so schade. Ich habe das Gefühl, Teen Wolf hat ein recht, der 85er-Film hat ein recht kleines Profil so insgesamt, was so 80er-Jahre-Kultfilme angeht. Und ich finde, der gehört da eigentlich voll mit rein in die Riege. Und deswegen möchte ich den mal empfehlen. Ist dann, selbst Halloween-Stimmung ist da nicht wirklich drin. Er ist halt einfach, also, ne, Werwolf ist zwar Thema, aber trotzdem kann man sich mal angucken. Kann man sich eigentlich das ganze Jahr über angucken, glaube ich.
Bist du dir sicher, dass das einen Film bekommen hat? Da kann ich gar nicht so finden
auf
Wikipedia, dass die Serie noch einen eigenen Film bekommen hat.
Es gab ja auf jeden Fall noch einen anderen Teen Wolf-Film.
Ja, es gibt Teen Wolf 2, was ein Sequel ist.
Nee, ich
mein, zu Teen Wolf.
Noch mal einen anderen. Kann sein, dass ich mir da auch was falsch gemerkt habe.
Ja, also auf Wikipedia, warte mal, here we go.
Doch.
Ja, der ist, glaube ich, noch nicht draußen.
Oh,
ja,
das kann
deswegen.
Auch sein. Teen Kommt
Wolf,
der erst noch?
Teen Wolf the Movie. Das ist voll lustig. Das war ein Film, der eine Serie bekommt. Jetzt gibt es Teen Wolf, the Movie. kommt nächstes Jahr. Deswegen habe ich den gerade nicht gefunden. Erinnert mich an hier, was ist das? High School Musical, The Show, The Musical, The Show oder so heißt das.
Habe ich dir schon mal erzählt, dass meine Freundin mich gezwungen hat, die ersten High School Musical Filme zu gucken?
I'm so happy for you. Das ist das Äquivalent dazu, dass ich Lucy gezwungen habe, alles Hoffeln mit mir zu gucken.
Das ist das wahrscheinlich eh nicht gelitten. Aber,
hey, Zach Braff ist doch mega cute. Ich finde, allein auf der Ebene kann man es auch wertschätzen.
Wir haben uns dann beide tatsächlich sehr drüber lustig gemacht, weil da sind echt absurde Szenen drin in diesem Film.
Aber ich muss schon sagen, also der Gedanke, wie speziell du zu Hause sitzt und so eingepuschelt in so eine Decke und so Popcorn und Zach Braff zieht, das finde ich sehr faszinierend.
Zach Braff wäre auch gut.
Zach Efron, ja.
Es gibt im zweiten High School Musical, glaube ich, so eine Szene, ich glaube, es war der zweite, wo er auf dem Golfplatz ist und einfach so einen richtigen motivierenden jetzt lege ich los Song singt und er steht halt auf einem super billig aussehenden Golfplatz, also die sehen ja richtig scheiße aus teilweise, die Filme sind echt nicht gut gedreht, aber das ist auch kontextlos tatsächlich sehr, sehr lustig.
Ich muss das kurz gucken, wie das dann heißt, was
Get
ich meinte.
Oder so singt er, ich weiß es gar nicht.
Ja? Also es gibt High School Musical, The Musical, The Series. Weil es gibt von High School Musical, was ein Film ist, ein Musical. Und das ist schon ein lustiger Name für etwas. High School Musical, The Musical. Aber dann wurde dieses Musical in eine TV-Show verwandelt und die dann heißt High School Musical, The Musical. Und das Musical ist schon so dran gepappt an das Logo. Und da ist dann nochmal The Series dran gepappt. Ich finde, das bräuchte noch eine Filmumsetzung. Weil dann hätten wir High School Musical, The Series, The Movie.
Teen Wolf hat auch, glaube ich, ein Musical. Ich glaube, da gab es auch ein Musical zu. Musical ist sowieso noch ein ganz anderes Thema. Robin will ich jetzt nicht groß ausführen, aber ich möchte einmal dringend empfehlen, einerseits natürlich Sweeney Todd, wo ich sowohl den Film mag, also den Film habe ich lieben gelernt tatsächlich, obwohl das Johnny Depp und bla und blub, ist bei vielen Leuten unbeliebt, vor allem die das Musical sehr mögen, aber das Musical habe ich inzwischen auch mal geschaut.
Okay.
Und das Musical finde ich auch hervorragend und ich mag diese Version beide. Und wenn man muss halt wenn man das Musical sehen will, muss man ein bisschen suchen. Es gibt Broadway-Aufnahmen davon auf DVD, aber da musst du einfach ein bisschen suchen auf eBay oder sowas, damit du davon eine Version findest, die jetzt nicht 60 Euro kostet. Und das andere, ebenfalls Sondheim, ist Into the Woods. Da würde ich den Film eher nicht empfehlen. Das ist mit James Corden und brauche ich nicht. Da spielt zwar auch Meryl Streep mit und so und es hat auch positive Elemente, aber den Film wirklich, der hat mir wenig gegeben. Aber das Musical, und auch da gibt es DVDs mit Broadway-Aufnahmen, ist hervorragend. Und das passt super in Halloween rein.
Wie singt James Corden in dem Musical? Weil wenn er nicht dabei ist, bin ich nicht interessiert. Ich gucke nur Horror-Musicals mit
James
Corden.
Corden. Vielen Dank. James Corden ist so ein Unsympath.
Ja, ich kann sehr empfehlen, Lemmy heißt er, glaube ich. Der ist so ein Comedian, ist schottisch, glaube ich, weiß ich nicht genau. Der auf YouTube auf Twitch streamt und der alle paar Monate guckt er sich einfach nur James Corden-Clips an, wo er so richtig abkotzt. Das ist einfach so ein alter Mann, den du auch nicht richtig verstehst, weil der so einen krassen Dialekt hat. Und er guckt sich dann einfach wie heißt es denn? Dieses Carpool-Karaoke an. Wie er seine Hand bewegt. Er bewegt seine Hand so. Also wirklich, er kotzt einfach. Das ist so fucking lustig.
Ja, ist ja gut. Ja, aber ich kann es auch irgendwo verstehen.
Voll, James Corden war jetzt gerade in dieser Woche wieder in den News, weil er aus so einer Restaurants gebannt wurde, weil er so ein dummes Arschloch ist. Das ist ja das, was alle Berichte über ihn teilt, ist ja, dass er immer als großes Arschloch bezeichnet wird. Was ich euch sehr empfehlen kann, ist auch mal auf YouTube zu gucken nach, wie heißt er, Stuart John? Nee, hier, wie heißt denn der Star Trek-Darsteller?
Ach so,
Patrick Stewart und James Corden Clash, weil es war, da hat James Corden mal eine Preisverleihung moderiert und Patrick Stewart fand den so scheiße, dass er wirklich auf die Bühne gegangen ist, als er irgendwie eine Laudatio halten sollte und dann einfach gesagt hat, ey, was machst du hier, was soll das, du stehst hier gelangweilt rum, gehst an dein Handy und James Corden wirklich übelst aggressiv und unsympathisch geht den dann so zurück an und das ist so richtig unangenehm, dieser Typ. Ja, war so ein Aside.
Genau, also einer der Gründe, weshalb ihr vielleicht nicht den Film Into the Woods gucken solltet, aber definitiv das Musical, wenn ihr es auftreiben könnt. Es gibt auch Aufnahmen auf YouTube, die man sich angucken kann. Weil das ist, ist halt auch schon alt, ne? Dieses ja Sondheim-Klassiker, der ist ja leider verstorben im vorletzten Jahr, letzten Jahr. Ist auf jeden Fall nicht so lange. Das passt super in Halloween rein, weil es halt klassische Märchen sind, ne, Rotkäppchen und so ein Kram, und aber alles miteinander vermischt und dann noch in eine eigene Geschichte gedreht, wo dann es einen Erzähler gibt, der dann teilweise auch in der Geschichte mitspielt, und es ist halt super schwarzhumorig. Ist ja Sweeney Todd teilweise auch, aber Sweeney Todd ist nochmal eine ganze Ecke ernster. Into the Woods hat nochmal einen größeren Comedy-Anteil, würde ich behaupten. Aber auch hervorragende Musik. Die Prinzen sind der Wahnsinn in diesem Film. Die mag ich tatsächlich auch in diesem Film, habe ich gerade gesagt.
Ich dachte wirklich gerade kurz, du meinst die deutsche Band, die Prinzen. Die Prinzen. Ich war also kein Witz,
da so, Musical
auf. Die Prinzen sind in
Es gibt zwei Prinzen, einfach klassische Märchenfiguren. Und einmal quasi der Prinz aus Rapunzel und der Prinz aus Aschenputtel, die halt beide zusammen aber hier drin stattfinden und ein Duett singen. Und dieses Duett finde ich auch im Film tatsächlich richtig gut, weil sie die gut gecastet haben. Das ist nämlich Chris Pine und was, Jude Law? Ich weiß es nicht mehr. Ja, auf jeden Fall jemand anders. Aber im Musical sind sie auch hervorragend. Deswegen das nochmal als Empfehlung. Und natürlich Nightmare Before Christmas, einer meiner Lieblingsfilme.
Nightmare Before Christmas, das ist dein Teil deines Charakters in meinen Augen.
Nightmare Before Christmas?
Ja, weil du da so großer Fan von bist. Das war Chris Pine und James Corden.
Nee, der war's nicht.
Johnny Depp.
Johnny Depp spielt den bösen Wolf.
Nee, ich sehe tatsächlich nicht, wer der andere, der ist hier nicht oben mit aufgeführt. Ich glaube nicht, dass es Jude Law ist, oder?
Nee, es kann sein, dass ich das einfach bildlich.
Ich finde das kurz raus. Chris Pine ist einer.
Kann ich nicht einfach nach Prinzen suchen bei Into the Woods?
Mackenzie. Rapunzel's Prince. Billy Magnussen heißt der.
Billy Magnussen.
Oh, woher kenne ich den denn? Das ist jemand. Warte mal, woher kenne ich den denn?
Das weiß ich jetzt nicht, Robin.
Oh, warte mal. Warte mal, Tom.
Warte mal.
Jetzt bräuchte ich doch mal.
Wir warten doch alle.
Tell me, is Vogue the Off. Woher kenne ich den?
Wie heißt der, Billy?
Billy Magnussen. Ah, aus Unbreakable Kimmy Schmidt kenne ich den. Der hat eine kleine Rolle in Unbreakable Kimmy Schmidt.
Ich muss mir jetzt auch aber erst nochmal ein Bild von ihm angucken. Aber die spielen die auch super im Film, finde ich.
Ich möchte ganz besonders, das ist das Einzige, wo ich selbst Erfahrung mit habe, ganz dick anstreichen, die Empfehlung für Sweeney Todd. Den habe ich jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gesehen. Habe ich noch länger auf der Liste, dass ich ihn nochmal gucken will. Weil das war eines der ersten Musicals, das ich, glaube ich, so richtig je geguckt habe. Das bin ich auch erst recht spät rangekommen, die mal bewusst wahrzunehmen. Und hat mich komplett umgehauen. Also ich finde, das ist erzählerisch, darstellerisch, aber auch rein visuell und auditiv natürlich, die Musik, alles davon finde ich top-notch. Also das hat mich von A bis Z begeistert.
Da, wie gesagt, auch wirklich nochmal eine Empfehlung, das Musical mal reinzugucken, weil das ist dann nochmal ein bisschen anders, logischerweise. Und im Film wurde ja ein bisschen was rausgekürzt.
Ja.
Aber die Darsteller sind halt vor allem wirklich anders. Also du kriegst eine sehr andere Interpretation von Sweeney Todd und von Mrs. Lovett, die ja im Musical also zumindest in der Version, die ich geguckt habe, in dem Broadway von Angela Lansbury, die gerade erst leider verstorben ist, Mord ist ihr Hobby und so, von ihr gespielt wurde. Wo ich allerdings sagen muss, weil Angela Lansburys Singstimme ist speziell und es gibt dem einen Charakter und das ist super, aber ich kannte vorher schon so sehr die Helena Bonham Carter Version, dass ich brauchte ein bisschen, um mich drauf einzulassen, weißt du? Und den will ich aber unbedingt auch nochmal gucken.
Ja, voll. Deswegen da nochmal eine ganz große Empfehlung von uns. Wir müssen, bevor wir uns dem Ende auch nur nähern, erneut den Chor singen dazu, dass mehr Leute Malignant gucken müssen, finde ich. Ja. Hast du den jetzt schon nochmal gesehen?
Nein,
ist das schon passiert?
Weil ich wollte ihn neulich gucken, aber dann wurde die Blu-ray leider vergessen und dann haben wir stattdessen die Fliege geguckt, wo ich mich nicht wirklich drüber ärgern musste. Okay. Deswegen, aber
also ich würde mich trotzdem drüber ärgern, einfach wenn ich eine Chance habe, Malignant zu gucken und dann wird die mir aus den Händen gerissen, bin ich, glaube ich, wütend auch.
Es war auch nicht wirklich schlimm. Ich habe ja Malignant schon gesehen. Ne? Es ging ja nur darum, den dann anderen zu zeigen. Aber ja, Malignant haben wir im letzten Jahr im Filmpodcast, beziehungsweise ist es ja in diesem Jahr gewesen, rückblickend auf das Jahr 2021 haben wir Malignant schon erwähnt und wir können es nur nochmal unterstreichen.
Das ist einer der besten Filme der letzten Jahre. Das ist ein Film, der mich persönlich anspricht auf eine Art und Weise, wo ich mir denke, da versteht mich jemand. Ich könnte lieber Nell jetzt in einem Café treffen und wir wären beste Freunde, glaube ich, weil ich diesen Film sehe, weil der Film ist auf eine Art lustig und gruselig und brutal und inszeniert. Das hat alles, was ich liebe an dem Film.
Ja, es gibt tatsächlich ein bisschen, also natürlich nicht im Slapstick und sowas, aber so ein bisschen erinnert es mich auch an die Sam Raimi Inszenierung.
Ja.
Einfach dieser Camp, der da mit drin steckt und überhaupt mal einen Horrorfilm zu haben, der sich mit so einer Ambition traut, auch so ein bisschen over the top und campy zu sein, aber jetzt nicht automatisch albern dadurch wird, weil es steckt ja immer noch eine Geschichte drin, die funktioniert.
Er würde albern. Aber halt aus. Also er wird albern, sehr, sehr albern, aber er hat trotzdem währenddessen noch den Buddy-Horror-Faktor zum Beispiel,
aber
der bleibt.
Und albern mit Selbstbewusstsein, weißt du?
Ja, genau.
Nicht so versehentlich.
Ja, natürlich, genau, das ist ganz wichtig. Es ist Lee Whannell wollte was richtig Albernes machen, was aber gleichzeitig super brutal ist und gruselig und spannend ist. Und das sollte eigentlich funktionieren, aber es funktioniert. Und das ist auch ein Film, wo ich dran denken musste, als wir gerade die Spezialeffekte erwähnt haben. Ja. Weil du hast in diesem Film eine Figur bewegt sich halt sehr anders, als Menschen sich normalerweise bewegen, aus verschiedenen Gründen. Und da will ich jetzt nicht zu detailliert drauf eingehen, wieso das der Fall ist. Aber das ist mir in den Sinn gekommen, weil das ist etwas, was, glaube ich, in 90% aller Filme mit CG-Effekten gemacht würde heutzutage. Wo du einen Charakter hast, der sich normal bewegt. Und immer, wenn der Charakter dann diese unnatürlichen Bewegungen beginnt zu machen, wird es dann in einen CG-Charakter umgewandelt, der dann schnell irgendwo hingeht. Und das ist hier nicht der Fall, sondern hier haben sie sich halt eine Person gesucht, die, wie nennt man das denn nochmal? Weißt du das Wort gerade, die so ihre Gelenke so drehen kann?
Nee, das weiß ich nicht aus dem Kopf.
Ja, hat einen Namen, komme ich gerade nicht drauf. Das heißt, sie haben sich so eine Person gesucht, die halt Bewegungen machen kann mit ihren Gelenken, die normale Menschen nicht machen können und die dann, mit der dann sehr lange trainiert und Choreografien sich ausgedacht und das sieht dann hervorragend aus. Aber sie haben auch wirklich krasses CG hier drin. Also es gibt eine ganze Kampfszene, wo ich danach herausgefunden habe, die ist einfach komplett fucking CG, inklusive aller kämpfenden Menschen, die dort vorkommen. Die sind einfach komplett CG. Es gibt eine große Kampfszene, wo die Kamera sich dreht.
Jetzt nicht so viele.
Das ist einfach CG. Das ist einfach eine CG, eine animierte Szene. Und das finde ich insane, weil das sieht man nicht. Das sieht man, wenn man dann mal pausiert und sich auf die Gesichter genauer anguckt. Ja. Aber nicht, wenn du den Film guckst. Und ich finde, das ist so die Mischung aus beidem. Du hast einerseits praktische Effekte, aber wo es Sinn ergibt, aber andererseits, wo sie dann sagen, okay, das kriegen wir jetzt so nicht mit den Darstellern hin. Das ist einfach nicht menschenmöglich. Das heißt, hier gehen wir jetzt zu einer CG und inszenieren es dann aber so, dass es nicht wie cheesy CG aussieht. Eine wunderbare Mischung aus allen. Prothesenarbeit.
Absolut. Oh, du hattest gerade Lee Whannell gesagt?
Ja. Nee, ist nicht Whannell, ist James Wan. Entschuldigung. Genau, Lee Whannell und James Wan haben zusammen an Saw gearbeitet. Deswegen sind die beiden, die dann durch bekannt wurden. Lee Whannell hat Upgrade gemacht. Ein nochmal anderer Film, der auch mehr in Action-Thriller, Action-Mystery reingeht als Horror. James Wan, der Macher von Aquaman und halt Saw 1 ist natürlich und Fast 7 ist der Macher von.
Wie weird das eigentlich ist.
Ja, und von The Conjuring übrigens, was ja auch sehr gut passt.
Den habe ich auch erst im letzten Jahr geschaut.
Conjuring und Insidious auch. Das ist ja auch alles von James Wan und von Lee Whannell auch, weil der vierte Conjuring-Film wurde, glaube ich, dann auch gedreht von Lee Whannell.
Okay.
Da gibt es ganz viele Überschneidungen.
Ich finde nur James Wans
Insidious.
Filmografie so absurd, wie er springt von Horror zu dem größten CG-Fest, das es gibt.
Und alles ist mit so einem Selbstbewusstsein gemacht.
Ja.
So einer Selbstverständlichkeit von, ich weiß exakt, was das sein soll und mach das exakt so. ich gucke Aquaman, ich gucke Fast and Furious und ich gucke fucking Malignant und ich will bei allem stehenden Applaus das geben.
Das ist nicht selbstverständlich.
Überhaupt gar nicht, nee.
Okay. Wie lange wollen wir denn noch machen?
Ich glaube, wir können langsam zum Ende kommen. Okay. Ich würde sehr gerne einmal noch meine Liebe für die Saw-Reihe erwähnen, weil ich finde, das ist relativ, also das ist halt in der Moderne quasi einzigartig. Weil ich habe es ja am Anfang erwähnt, dass es da diese Reihe mit der Mythologie gibt, mit Friday the 13th und Halloween und sowas. Mhm. Aber das sind alles 80er und 90er Jahre Streifen, also die dann in den 80er starten, in die 90er Jahre reinging, die dann irgendwann ausgestorben sind. Aber Saw ist eine 2000er Reihe, die bis in die 2010er reinging. Ist das so oder kam? Ja, doch. Und ja, gerade immer noch läuft. Klar, es kam dann ja Jigsaw und auch Spiral raus. Und die dann da mit dieser Mythologie immer weiter arbeiteten. Und ich finde, das ist unglaublich spannend. Auch wieder erneut, wenn man rein mal aus einer akademischen Sicht rangeht. Also ihr geht einfach an diese Filmreihe ran, um herauszufinden, was das ist. Jetzt gar nicht, weil ihr sehen wollt, ich will jetzt die besten, ich will jetzt coole Filme sehen, die mich super, an die ich an meinem Sterbebett denken werde, sondern einfach, ich will verstehen, was sie da gemacht haben. Und aus dieser Perspektive ist das endlos faszinierend. Und aus dieser Perspektive ist für mich jeder Rewatch wieder spaßig, weil ich immer was Neues entdecke. Weil ich immer, warte mal, okay, warum haben sie jetzt das? Oh, sie haben das gemacht, weil da ein Schauspiel nicht da war und dann haben sie aber drei Teile später den wiederbekommen und dann gibt's da das Flashback. Also das ist so ein Riesenpuzzle, wo kein Puzzleteil richtig zusammenpasst. Mhm. Aber du hast dann am Ende so ein ganz krummes Puzzle in deiner Wohnung hängen, was aber eine eigene Faszination ausmacht. Und dann hast du als aktuellstes den Spiral, was dann ein Saw-Film ist von, wer war es nochmal? Chris Rock. Von Chris Rock,
Stimmt. Der
gesagt hat, die Saw-Filme sind ja auch eigentlich alle Police Procedurals, also eine CSI oder sowas. Wo ich mir so denke, also ja, aber das ist nicht der Punkt. Also die späteren Saw-Filme konzentrieren sich halt auch immer mehr auf die Polizeiarbeit, weil die so ein bisschen inspirationslos dann auch wurden. Aber das ist nie der Punkt gewesen. Und dann hat Chris Rock war auf irgendwie einer Hochzeit oder sowas mit einem Executives von Legendary und hat gesagt, ey, ich will einen Saw-Film machen. Ich habe da voll die Idee, hat er gesagt, gut, wir haben jetzt eigentlich Saw 9 gerade schon fertig geschrieben. Wir streichen das alles durch und werfen es in den Mülleimer. Wir machen jetzt deins. Was ich schon insane finde, weil er halt gesagt hat, oh geil, Chris Rock Saw, das können wir super verkaufen. Und dann hat Chris Rock halt gesagt, okay, wir machen das so, der hat quasi die Kontrolle gehabt und gesagt, wir machen das so, ihr schreibt eine Story, ist mir egal, ihr schreibt einfach eine Story und ihr schreibt mir aber meine Dialoge nicht. Ihr schreibt meine Story und lasst meine Dialoge frei und die mache ich selbst. Und dann haben die gesagt, ey, das ist eine super Idee, das machen wir so. Mhm. Und dann hast du halt einen Spiral-Film, der einfach so ein sehr nicht bemerkenswerte Krimi-Fall darstellt und dann aber zwischendurch die insanesten 10 Minuten langen Monologe von Chris Rock hat, der einfach eine Stand-Up-Routine gibt.
Ja.
Völlig zusammenhangslos. Und du guckst halt wohl und dann hat es ab und zu noch die Saw-Fallen. Das ist eine Mischung, die dich wirklich, da, ich weiß gar nicht, was da los ist. Und dann hört dieser Film irgendwann einfach auf. Also dieser Film erzählt seine Geschichte, hat auch Samuel L. Jackson in der Rolle. Durch Chris Rock haben die Samuel L. Jackson hier ranbekommen. Und kein einzelner Teil dieses Films passt zum anderen Teil zusammen. Und es ist ein insanes Stück Werk, aber die ganze Zeit faszinierend.
Ja, mein Gott, wie ist es dazu gekommen, ey?
Ja, Chris Rock hat den Mann bei der Hochzeit gefunden und hat gesagt, ja, mach mal. Und Chris Rock hat das auch nicht verstanden.
Dass auch die Reihe an einem Punkt kommt, wo dieser Produzent sagt, ja, schon.
Ja, also das ergibt sehr viel Sinn, wenn du dir anguckst, weil die Produzenten sind die einzigen Leute, die quasi auch über alle Teile dabei bleiben.
Ja.
Das heißt, das sind genau diese Geldmacher-Produzenten, die halt damals auch für Halloween verantwortlich waren und das dann durchgezogen haben oder die dann immer gesagt haben, nein, er darf doch nicht sterben. Genau das sind solche diese Produzenten, die das auch machen, die dann durch ihre Geldgeilheit kreative Leute dazu zwingen, die absurdesten Ausreden zu finden und dadurch wird es dann spannend.
Meine Güte, also
das wollte ich nur, ich wollte mal kurz meine Liebe für Swordsmaus ausdrücken. Ja, es tut mir leid.
Das ist eine sehr eigenartige Liebe, die du da hast.
Ja, Robin. Voll.
Ich würde noch eine Frage stellen. Gerne. Und zwar, wenn es sowas gibt bei dir, hast du einen Film, den du bezeichnen würdest als wirklich den, der dich am meisten mitnimmt oder mitgenommen hat, der, den du am gruseligsten fandest?
Das ist Hereditary, ja.
Das ist Hereditary?
Ja, auf jeden Fall. Das ist mir für mich sehr einfach zu beantworten, weil ich habe da immer gedacht an, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ich kann mich an nichts erinnern von diesem Film, weil ich den halt nur mal als 13-Jähriger oder sowas gesehen habe und das war sowas richtig Klassisches. Da waren wir so alleine zu Hause und es waren irgendwie 2, 3 Freunde bei uns oder bei mir und wir saßen im Wohnzimmer, was schon aufregend ist, weil halt die Eltern, oder haben wir dann die Fernseher geguckt, weil waren ja die Eltern da und wir haben dann im Kinderzimmer geguckt, aber da waren die halt unterwegs und wir saßen im Wohnzimmer und haben halt dann letztes Mal getan hast, geguckt und wir waren wirklich alle unter der Wolldecke und ich habe wir haben uns da versteckt und nicht geguckt. Wir waren wahrscheinlich noch jünger als 13, wahrscheinlich unter 10.
Mein Gott.
Das war halt so eine Erinnerung, die ich habe von, wir waren gar nicht bereit und das war super gruselig, wir hatten alle super Angst. Das ist das Erste. Dann das Zweite war Ring. Was ich dann als Jugendlicher gesehen habe mit einem Kumpel und da waren wir auch gar nicht bereit für.
So ging es mir mit Ring, fand ich auch gruselig damals, also den amerikanischen meinst du, ne?
Ich meine den amerikanischen, das reicht, ja.
Und mir ging es auch so mit dem amerikanischen The Grudge.
Ja.
Den fand ich als Jugendlicher hammerhart.
Habe ich selbst nie gesehen, ich kenne nur Szenen daraus.
Ja, genau.
Das Ring ist dieses Ding, wo ich dann, der Kumpel hat bei mir gepennt die Nachts und ich habe dann nachts das Satellitenkabel aus dem Fernseher gezogen und den Fernseher laut angemacht. Um ihn zu erschrecken. Ja, ja. Weil da ging dann das Fernseher mega laut an mit diesem und dem Schneerasseln und er ist wortwörtlich aus dem Bett gefallen. er ist aus dem Bett gefallen.
Was für ein Arsch.
Das ist super gemein, ja. Finde ich aber auch sehr lustig. Aber das sind halt so, ne, da war ich halt Jugendlicher oder Kind und das hat mich auch dann sehr mitgenommen. Und dann wurde ich älter und dann habe ich das alles immer eher aus so einer Faszinationsebene mitgenommen. Merke ich jetzt, wo ich ein bisschen älter werde, dass ich sehr viel empfindlicher wieder werde. Ganz klassische Geschichte, hört man ja sehr oft, dass wenn Leute älter werden, sie wieder diese Sensibilität entwickeln. Und das, was du auch erwähnt hast, bei so Gore-Fests, die ich als Jugendlicher alle angeguckt habe. Ich habe mindestens dann war meistens immer nur dann irgendwie runtergeladen, um mir die brutalen Szenen anzugucken. Die ganzen Klassiker, Serbian-Filme, so richtig fucked up shit, alles angeguckt und nichts dabei gespürt, wirklich. So, es war einfach interessant und spannend. So, ja, cool. Heute wird mir anders dabei, wenn das halt überzeugend dargestellt wird.
Ja.
Und Hereditary war dann der erste dieser Filme, die ich als Erwachsener wirklich gesehen habe, die dann nicht einfach nur irgendwie Gore reinbringen, wo ich merke, dass ich sensibler werde, sondern die mich auf so einer psychologischen Art terrorisiert haben, dass ich mich erinnert, sehr konkret daran erinnert gefühlt habe, wie ich mich gefühlt habe als Kind unter der Wolldecke bei Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, habe ich ja schon auch erwähnt, wo ich aufgesprungen bin in einer Szene. Ich habe alleine in meinem WG-Zimmer geguckt, im Dunkeln. Und da gab es dann die Szene, wo jemand in einer Ecke ist. Ihr wisst, glaube ich, wenn ihr den Film gesehen habt, was ist. Und in der Sekunde, wo ich das bemerkt habe, was da gerade passiert, bin ich aufgesprungen, habe den Fernseher ausgemacht, das Licht angemacht, bin aus dem Zimmer in die Küche gegangen und habe dort durchgeatmet. Eine Weile. Also mein Herz hat wirklich geschlagen. Das wirkte halt wirklich wie eine Angstattacke, die ich gehabt hatte. Es war keine Angst. Ja. Also ich weiß, Panikattacken sehen anders aus, aber für jemanden, der nicht unter Panikattacken leidet, hat es sich so angefühlt wie etwas, was nahe da dran kommt. Und ich weiß, dass es nicht war, will ich aber auch betonen. Aber der Punkt ist, ich musste eine Viertelstunde in einem anderen Raum sein und mich beruhigen und sagen, holy shit, holy shit. Was weniger daran liegt, an dem Schockmoment selbst und mehr an dem Aufbau davor. Weil das ist einfach, ich bin ein super familiärer Mensch und Familiendramen sind deswegen etwas, was bei mir gut funktioniert, weil ich sehr viel Verbindungen zu meiner Familie habe und darauf sehr viel Wert lege und sehr emotional bin dabei. Das heißt, zu sehen, wie diese Familie terrorisiert wird und auseinanderfällt und was sie alle miteinander, was da passiert einfach und wie du eine der besten schauspielerischen Leistungen hast von Toni Collette. Ja. Und das hat mich alles, ich sag's mal, wie so eine Käseraspel halt
du wurdest immer
wund geschabt, genau. Und dann dieses Finale, hat man mich genommen, wo ich war halt nicht mehr, also ich war fertig mit der Welt, als dieses Finale kommt. Und das wird dann halt, haut dann halt so aggressiv rein. Und wenn dieses Finale in einem anderen Film wäre, hätte ich halt gesagt, ja, okay. Aber in diesem Film, weil es mit diesen Charakteren passiert und weil ich so involviert war, hat es mich zerstört.
Mich hat Hereditary auch sehr mitgenommen. Also auch dieses, so manche Horrorfilme sind halt so, die guckst du zu Ende. Und ich habe den auch alleine geguckt, das ist dann immer noch mal doppelt schlimm. Mhm. Wo du danach durch den Flur gehst und es fühlt sich anders an.
Ja.
Einfach nur dieses, okay, ich bin jetzt alleine in meiner Wohnung oder so, aber es fühlt sich anders an.
Ja.
Und du bist halt vorsichtiger. Und bevor du schlafen gehst, gehst du lieber noch mal in jedes Zimmer rein und guckst noch mal, ob das okay ist, bevor du in dein Zimmer dich zurückziehst. Und diesen Effekt hatte Hereditary bei mir auch. Aber als Jugendlicher war die krasseste Erfahrung einfach nur Blair Witch Project. Mm. Einfach ganz klassisch Blair Witch Project. Das fand ich war, also da konnte ich wirklich einfach nicht schlafen.
Den habe ich nicht geguckt deswegen. Also den habe ich reingeguckt und da habe ich als Jugendlicher gesagt, das geht nicht.
Ja, ich habe den mit einem Kumpel zusammen geguckt, bei ihm zu Hause und auf einem voll kleinen Fernseher, der war so an der Decke angebracht. Das heißt, der war automatisch relativ weit weg. Aber es war ein ganz kleiner Fernseher. Du hast eigentlich nicht viel drauf erkannt. Aber es war trotzdem 100% drin in dem Film und 100% Terror. Mein Gott, hat der mich mitgenommen. Habe ich seitdem nicht nochmal geguckt. Wäre sehr interessant, das heute nochmal zu machen. Und als Erwachsener einer der Filme, bei dem ich jetzt nicht die ganze Zeit, aber bei dem es auch so darauf hingelaufen ist, auf ein Ende. Und dieses Ende hat mich dann, war so einer der krassesten Gut-Punches für mich, war das Waisenhaus. La Orfanata.
Ja, ja.
Der spanische Film.
Ja.
El Orfanato, so heißt es. Und das war richtig krass. Den fand ich auch richtig.
Ist das der von Guillermo del Toro
präsentiert oder
und
so.
Und der dann von dem, der von dem Regisseur von Jurassic World 2, was dramatisch und tragisch auf jeden Fall
ist. Das ist der Regisseur
von. Ja, deswegen waren Leute so excited, weil der hat vorher das Waisenhaus und The Impossible gemacht, was sehr beeindruckende Filme sind. Und dann hat er Jurassic World 2 gemacht. Und
das, das Ding ist, ich habe ja neulich noch mal die Jurassic World Filme noch mal geguckt, weil ich ja den dritten dann im Kino gesehen habe. Und da habe ich dann zum zweiten Mal Fallen Kingdom gesehen und fand den noch mal scheiße. Aber konnte diesmal zumindest ein paar der Szenen wertschätzen, weil es sind Horrorfilm-Szenen da drin.
Ja,
das war
voll.
So richtig klassische, okay, dieser Raptor-ähnliche Dinosaurier ist jetzt einfach ein Slasher.
Macht langsam die Tür
auf. Genau, zieht langsam die Decke zurück oder sowas. Und wenn man da mal 100% reingehen würde, dann wäre ich da auch dabei. Aber so mittendrin in einem Film passt das leider nicht so.
Wenn zweite Hälfte, jetzt ist unser Raptor Freddy Krueger.
Ja, genau.
Ist ein bisschen seltsam.
Ein bisschen harter Schwenk.
Der hat danach dann nach Jurassic World zwei Folgen in der Herr der Ringe-Serie gedreht. Und das merkt man auch. Da, wo er die dreht, die sind richtig gut. Ich weiß leider nicht, welche Nummern es genau sind.
Ich habe die ersten sechs jetzt so gut. Die nächsten zwei will ich noch nachholen.
Stimmt sagen.
Weil das finde ich mal wirklich.
Ich glaube, das sind einfach. Ja, die ersten zwei Folgen, genau.
Ach, die ersten zwei?
Ja. Okay. Da hat er die Regie geführt.
Das Ding ist ja, das Waisenhaus ist ja voll der geerdete Film. Da passiert ja nicht viel.
Ja.
So. Also der ist ja sehr ruhig und sehr basic Geschichte, die dann auch sehr glaubwürdig ist. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb die dann so reingehauen hat, bei mir zumindest. Bei den modernen sowas wie The Witch fand ich dann halt noch unglaublich atmosphärisch.
Das ist wirklich, die muss ich noch mal gucken. Bei The Witch war es halt so, ich glaube, ich habe den The Witch einmal, glaube ich, selbst gesehen. Ja. Und zwar in dem schlechtesten Kontext, in dem man einen Film jemals sehen kann. Weil ich habe gehört, wie beliebt The Witch ist. Wurde ja super gefeiert. In bestimmten Kreisen. Ist jetzt nicht der mainstream-horrorigste Film der Zeiten.
Ich weiß, du hast es mir schon mal erzählt.
Wusste ich aber nichts. Ich habe nur gewusst, das ist dieser mega gefeierte Horrorfilm. Und war ich zu Hause in Zönesberg zu Besuch, das ist jetzt schon viele Jahre her, und da waren dann ein paar meiner Cousinen da, die sind ein paar Jährchen älter als ich. Meine Mutter war, glaube ich, auch da. Und dann hatten die so Bock, einen Film mit alle zusammen gucken. Ich habe gesagt, wollen wir ein bisschen gruseln, gucken wir The Witch. Ja. Und die haben den halt alle verachtet, diesen Film. Ja. Was aber auch völlig klar ist, weil, also wenn ich gewusst hätte, was dieser Film ist, hätte ich den niemals empfohlen, weil das sind wirklich, also das sind halt, die Leute gucken halt wirklich Mainstream-Filme und das ist ja auch komplett fein. Ich urteile in keiner Form drüber. Und The Witch ist eine super langsame Charakterstudie, die dann auch sprachlich viele Dinge macht. Das heißt, ich habe die natürlich auch auf Deutsch geguckt, aber die macht auch viel dann halt mit der Authentizität im Englischen viel und ist halt kein Spooky-Film, sondern ist auch immer mal wieder ziemlich absurd in der Art und Weise, wie es sich präsentiert. Es wäre halt so, als ob ich mit denen dann einfach The Lighthouse geguckt hätte und hätte nämlich auch angeguckt, bist du bescheuert? Was ist das für ein Quatsch? Den habe ich seitdem, glaube ich, nicht mehr gesehen. Das heißt, den muss ich dann dringend nochmal gucken.
Würde ich dir empfehlen.
Ich saß da die ganze Zeit so, ich glaube, ich finde den großartig, aber
ich kann es nicht wertschätzen. Ich muss auch sagen, gerade. Ich habe den beim ersten Mal ja schon, da haben wir den zu zweit geguckt und es war ruhig und so. Und jetzt beim zweiten Mal habe ich den auch wieder in dem ähnlichen Setting gesehen, aber ich fand den nochmal deutlich besser als beim ersten Mal. Mhm. Einfach, weil ich schon wusste, was es ist, weil ich wusste, worauf ich mich einlasse und dann habe ich noch mal mehr davon irgendwie aufsaugen können und der ist dann noch mal gestiegen in meiner Wertschätzung.
Ich möchte zu deiner Frage noch einen Film kleiner zum Abschluss noch nachschieben mit den Filmen, die einen wirklich mitgenommen haben, weil das war jetzt nicht auf so einer ganz ganz deepen Ebene, wie es bei Hereditary war, was mich so schockiert hat, aber sondern auf so einer ganz klassischen Horrorfilmebene hat mich damals wirklich Paranormal Activity total mitgenommen.
Kann ich,
den habe ich im Kino gesehen tatsächlich. Und im Kino mit einer Freundin und da sind wirklich Leute auch, also ich habe den intensivsten Schrei, den ich je in meinem Leben gehört habe, habe ich in diesem Kino gehört. Da hat wirklich eine Jugendliche oder eine Frau hat wirklich wie in so einem Horrorfilm einmal. Also das ist insane. Weißt du, wie laut es im Kino ist? Einfach so richtig so ein Primal Scream kam aus ihr raus. Ich war so, holy. Und das, also wie das dich auch erschreckt.
Ja, klar, das geht ja ins Mark.
Aber ich verstehe das voll, weil der Film war dann ja auch noch was Frisches und was Neues. Ne? Blair Witch Project war ja so ein einer Vergleich, aber der war ja schon 20 Jahre alt oder sowas zu dem Zeitpunkt. 10, 15 Jahre alt, ja.
Paranormal Activity ist ja auch schon wieder 10 Jahre.
Und Paranormal Activity hat dann ja auch totgelaufen.
Aber den ersten habe ich auch gesehen.
Der erste ist super. Der erste ist ein toller Film. Der zweite ist mies. Der dritte ist nochmal richtig gut. Der dritte Film ist so ein Prequel-Ding und auch da Paranormal Activity für mich auch auf der Soul-Ebene faszinierend, weil sie da auch die Lore immer weiter erzählen wollen. Und Demon Dimension, hier ist die Ghost Dimension und jetzt haben wir einen spanischsprachigen Ableger. Was?
Sure.
Aber ich habe die letzten beiden auch nicht mehr gesehen. Im vierten Teil gibt's dann, hat Kinect eine große Rolle, dafür ist dieser Film bekannt, weil die quasi den Xbox Kinect-Scanner nutzen. Du hast ja diese Nachtsicht.
Ja, ja, ja.
Und du siehst dann den Scanner von Kinect, der so Punkte überall in die Welt quasi in der Nachtsicht hinmacht, um die halt zu scannen, was dann wiederum Dinge mit dem Geist macht und so. Und dafür war das am faszinierendsten, aber am spannendsten. Aber ansonsten ist der vierte Teil vor allen Dingen, da war ich auch im Kino, weiß ich noch, und ich wäre fast eingeschlafen. Weil das ist dann das vierte Mal und die machen nichts, außer wir haben halt Kinect, I guess. Und es ist so scheiße langweilig gewesen. Aber der erste Teil und dann als Abschluss, wenn man so will, der dritte Teil, die würde ich empfehlen, aber den ersten Teil besonders.
Okay. Der hat mich richtig geschockt. Ja, ich weiß, dass ich den damals dann auch besser fand, als ich dachte, dass ich ihn finden würde. Mhm. Aber ich kann mich auch nicht an viel erinnern.
Nee, der ist ja auch nicht viel. Also, er ist ja total zurückgefahren. Es ist ja wirklich einfach nur, du bist in diesem Haus und dann passieren gruselige Dinge. Ja. Und dann verfährst du ein bisschen was über die Lore, aber auch nicht das, zu viel.
Was ich so krass finde, und das muss ich so eingespeichert haben, einfach von damals, dass bei Blair Witch Project so viele Bilder noch drin sind in Erinnerung.
Ja.
Einfach so richtig, richtig
eingebrannt. Ja, das hatte ich dann,
mitgenommen. Oh mein Gott, genau, ja, als ob man es selbst erlebt hätte oder sowas. Weil ja damals auch noch gut funktioniert hat, dieses, war das echt?
Ja, ja.
Gerade als Jugendlicher bist du ja sehr empfänglich für sowas.
Ja, sehe ich gerade einen Snuff-Film in diesem Sinnestar? Das Sinnestar zeigt den neuesten Snuff-Film. Aber
das ist eigentlich ganz interessant. Ich glaube, ich weiß nicht, wann oder ob ich überhaupt mal einen Horrorfilm wirklich im Kino gesehen habe. Ich glaube, immer nur irgendwie im häuslichen Setting.
Ja, doch, also das mache ich echt gern. Also Midsommar war natürlich ist eine sehr eigene Horrorerfahrung, die was anderes als andere Horrorfilme macht, die jetzt auch nicht wirklich so schlimm gruselig ist. Es ist ja alles sehr hell immer. Die haben aktiv eine Szene rausgeschnitten, eine sehr lange Szene, einfach nur, weil die bei Nacht spielten, die gesagt haben, nein, ich will quasi komplett hier alles immer bei Tageslicht, sehr hellem Tageslicht sehen. Aber jetzt demnächst kommt ein Film namens Bodies, Bodies, Bodies ins Kino, in Deutschland endlich. Auch so ein Horrorfilm, der aber auch, glaube ich, auf Metaebene Dinge macht. Mehr weiß ich darüber nicht, den ich mir auf jeden Fall im Kino angucken will. Das ist immer eine coole Erfahrung. Weil du einerseits, wenn du sowas cheesy im Kino guckst, dann macht's halt Spaß. Das ist das eine Genre, wo ich wertschätzen kann, wenn ich das Publikum mitbekomme.
Ja, genau.
Bei allem anderen nervt's mich. Aber im cheesy Horrorfilm ist okay. Und wenn du andererseits dann so Horrorfilme halt wie Midsommar oder halt Hereditary oder sowas im Kino guckst, obwohl ich Hereditary jetzt nicht im Kino gesehen habe, da sind dann meistens Leute, die auch auf diese Art von Horrorfilme Bock haben, wo es dann komplett still ist und dann bist du diesen großen Bildschirm und kannst auch nicht entkommen.
Genau.
Das finde ich ganz hervorragend.
Okay. Cool.
So, Tom, das war ein sehr schöner Cast.
Wir
haben natürlich viel, viel, viel nicht besprochen.
Ich habe eine sehr lange Liste.
Natürlich.
Wir sind nicht mal annähernd zu allem gekommen.
Völlig selbstverständlich.
Ja, ja.
Aber ja, wir haben auch darüber geredet. Also Horror ist bei mir ein Genre, was viele, viele, viele Lücken hat.
Bei mir auch.
Die noch gefüllt werden die nächsten Monate und Jahre weiterhin. Und deswegen gibt es sicherlich eine Chance, dass wir hier auch nochmal hin zurückkehren werden zu diesem Thema.
Würde ich mich sehr drüber freuen, vor allem, wenn ihr dann wirklich noch Empfehlungen habt, die wir dann vielleicht auch noch nachholen können, weil ich glaube, es gibt auch viele Sachen, die vielleicht einfach nicht so bekannt sind, die man vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hat.
Gerade in diesem Horrorgenre.
Gerade, ne, du hast ja das, was Niklas mitgebracht hat, erzählt hier, wie hieß es nochmal?
Spurlos?
Spurlos, genau. Wäre ja was, wo wir beide, glaube ich, alleine
habe ich noch nie von gehört.
Genau, gar nicht drauf gekommen wären.
Ja, da große, große Interesse dran an allen euren Kommentaren und Empfehlungen. Und wir hören uns dann spätestens in 2 Wochen wieder bei nächster Folge Hooked on Topic. Ansonsten Montag bei den normalen Folge Hooked FM. Ihr wisst ja Bescheid, was für Formate und Dinge wir so zu bieten haben. Vielen Dank, Tom, für das schöne Gespräch.
Dir
und
auch.
Euch noch einen wunderschönen guten Tag. Tschüssi.
Tschüss.